Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Thalia-Theaters und des Verlags der Weltreligionen darf ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion. Mein Name ist Kai Werntgen und als Vertreter der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum, die als Förderin des Verlags der Weltreligionen auch dieses kleine Nachmittagssymposium mit ermöglicht hat zum Thema Schicksal, Vorbestimmung, Willensfreiheit, habe ich die Ehre eines ersten einstimmenden Wortes. Und ich möchte dieses nutzen, indem ich zunächst einmal ausdrücklich unsere Freude darüber zum Ausdruck bringe, dass Sie so zahlreich den Weg hierher gefunden haben, was ja bei einem Thema wie dem heutigen, in dem derartige Schwergewichte, um nicht zu sagen Begriffsmonstren wie Schicksal, Willensfreiheit, Vorbestimmung aufgerufen werden und das sogar in Addition, keineswegs selbstverständlich ist, sondern eine ganz besondere Information darstellt. Ich will nur nicht darüber spekulieren, ob sich und wenn ja, in welche Richtung sich aus dem Umstand Ihres so zahlreichen Hiererscheinens bereits Evidenz oder gar Beweiskraft für unsere Themenstellung heute ableiten lässt. Aber ich denke, mit dem bloßen und ziemlich eindrucksvollen Umstand, dass Sie alle den Versuchungen der Samstagnachmittagsträgheit erfolgreich widerstehen konnten und dass Sie sich überhaupt motivieren konnten, den Weg anzutreten hierher und jetzt alle hier sind, um sich dem Symposium zu stellen, der Frage Schicksal, Vorbestimmung, Willensfreiheit, einer Frage, die ja auch in diesen Tagen, auch wo die Neuroerregung ein wenig abklingt, in der Regel mit Kränkung und Desillusionierung verbunden ist, also um es kurz zu sagen, mit einem Test auf das Immunsystem Ihres Selbst- und Weltbildes. Ich denke, mit all dem ist auf der praktisch-faktischen Ebene bereits vor Diskussionsbeginn bereits so etwas wie ein Zeichen gesetzt, dass unsere hochkarätigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dem Podium gleichermaßen ermutigen und entlasten wird. Ein Zeichen, dass die Ergebnisse und Positionen, die in den kommenden Minuten hier auf dem Podium zur Sprache kommen werden, und seien sie noch so provozierend, noch so kränkend, noch so irritierend, bestenfalls werden einholen können oder bestätigen können, aber niemals revidieren. Denn in einer Problemgegend wie der heutigen, auf einem Terrain von Fragen, bei denen abschließende Antworten einen Kategorienfehler darstellen, bei denen die Antwort vielmehr im Akt, im Vollzug gelingender, permanenter Wiederholung liegt, also im Vermögen, immer wieder die Fragen zu vergegenwärtigen, sie sich immer wieder neu anzueignen und neu zu übersetzen, die Voraussetzungen der vermeintlich eigenen Positionen zu überprüfen. In einer solchen Gegend kommt dem Faktum der Bereitschaft zur geteilten Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart, wie sie jetzt hier diesen Nachmittag in diesem Moment der Fall ist, eine tragende, um nicht zu sagen entscheidende Rolle zu, gerade dann, wenn es ums Ganze von Schicksal, Vorbestimmung, Willensfreiheit gehen soll. In diesem Sinne darf sich unser heutiges kleines Nachmittagssymposium durchaus als kleines Vorspiel auf der Experimentalbühne des Thalia-Theaters hier in der Gaußstraße verstehen, bevor nämlich am kommenden Samstag die vierte lange Nacht der Weltreligionen im Großen Haus über die Bühne gehen wird und bevor damit das Nachdenken und das Gespräch über Religion zum vierten Mal seinen üblichen, klassischen, angestammten Ort, sein typisches Medium verlassen wird, also das gesprochene und geschriebene Wort, um mit der Ausdruckswelt des Theaters zu interagieren, zu experimentieren, wollen wir uns hier heute Nachmittag für diesen Umzug einstimmen und vorbereiten. Und das tun wir, indem wir die Schlüsselworte, die in diesem Jahr auf der Agenda stehen, das sind Freiheit und Schicksal, uns von ausgewählten Experten und Expertinnen für diesen Umzug reisefertig machen lassen und uns selbst damit natürlich auch. Also Religionsforschung, Religionsgespräch, Diskurs auf der Bühne, hier wie dort, eine schöne und wegweisende Konstellation, die auf bestem Wege ist, sich als kleine Nebenkonstante der Lessing-Tage zu etablieren. Auch deshalb, weil sie mit dem Thalia-Theater und mit dem Verlag der Weltreligionen zwei Diskursorte und zwei Diskursformen experimentell zusammenführt und multipliziert. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine spannende, irritierende, im produktiven Sinne irritierende Diskussion und darf damit das Mikrofon hinüberreichen auf das Podium, wo, und damit komme ich zu einem unangenehmen Tagesordnungspunkt, eigentlich heute unser Moderator, Herr Valentin, aus Frankfurt hätte sitzen sollen, der aber seiner Endlichkeit hat Tribut zollen müssen, indem er uns gestern mitteilte, dass ihn eine so heftige Grippe angefallen hat, dass sein Hiererscheinen nicht würde möglich sein. So haben wir uns heute hier in einem kleinen Schnellverfahren so abgestimmt, dass aus den vier Podiumsteilnehmern und Teilnehmerinnen der Herr Lüdersen, den ich gleich noch vorstellen werde, die Moderation übernehmen wird und ich jetzt in einer Notbehelfssituation unsere vier Podianten gerne aufs Podium bitten möchte, um sie Ihnen vorzustellen, damit dann das Mikrofon auch tatsächlich von hier noch dort hinüber wandern wird. Ich darf also unsere vier Gäste ganz herzlich bitten, den Platz im Scheinwerferlicht einzunehmen und ich werde sie dann der Reihenfolge nach so einführen, dass Sie einen kleinen Begriff haben, über diejenigen Personen, die uns hier heute Auskunft geben sollen. Vielleicht mit einem kleinen Applaus, das würde Dann darf ich beginnen, von mir aus ganz links, von Ihnen an der rechten Seite des Tisches mit Sibylle Levitscharow, die heute hier für die Fakultät Poesie und Religionswissenschaft Platz genommen hat, Ihnen allen bekannt als erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete, höchst dekorierte Gegenwartsautorin. Ich nenne hier nur das zuletzt 2011 erschienene Buch Blumenberg. Das ist Ihnen alles bekannt. Natürlich 1998 der Ingeborg-Bachmann-Preis, 2009 Preis der Leipziger Buchmesse, 2011 der Kleist-Preis, das ist alles durch die Presse gegangen, Ihnen bekannt. Weniger bekannt vielleicht, dass Frau Levitscharow ein Studium der Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin absolviert hat, und zwar bei dem doch einigermaßen mythologisch belegten Professor Klaus Heinrich. Das ist also ein Profil, was uns heute hier, glaube ich, gut zu Gesicht steht, wenn wir die Frage angehen wollen, die auf dem Programm steht. Als zweites auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches, von mir aus ganz links, von Ihnen aus gesehen auch, je nachdem, wo Sie sitzen, Frau Dr. Petra Bahr, die für die Fakultät der protestantischen Kulturbeauftragten hier Platz genommen hat. Frau Bahr hat das Studium der Theologie und Philosophie absolviert, vorher aber, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Detail, eine journalistische Ausbildung erfahren hat. Sie war von 2000 bis 2005 Referentin für Theologie an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft FEST in Heidelberg mit den Forschungsschwerpunkten Verhältnis von Recht und Religion, das theologische Gespräch mit den Kulturwissenschaften. Und so war es naheliegend, dass sie seit 2006 amtiert als erste Kulturbeauftragte des Rates der EKD. Und Ihnen allen sicher immer auch als Kolumnistin in der Zeitbeilage Christ und die Welt regelmäßig gegenwärtig. Als Autorin darf ich von ihr vielleicht an der Stelle zwei Titel aufrufen. Ich glaube, sie liegen auch vorne aus, auf dem Büchertisch. Einmal 2010, Haltung zeigen, ein Knigge nicht nur für Christen. Und dann 2012, im letzten Jahr erschienen, Die unverschämte Gesellschaft, eine Kulturkritik. Damit komme ich zu unserem dritten Gast. Das ist Herr Professor Thomas Goschke, Professor für Allgemeine Psychologie der Technischen Universität Dresden. Er arbeitet als Direktor des Instituts für Allgemeine Psychologie, Biopsychologie und Methoden der Psychologie an der Fachrichtung Psychologie der Technischen Universität Dresden. Seine Arbeitsschwerpunkte: kognitive und neuronale Grundlagen der willentlichen Handlungssteuerung, unbewusste Lern- und Entscheidungsprozesse sowie der Einfluss von Emotionen auf kognitive Prozesse. Und als exemplarische Einstiegspublikation darf ich Ihnen diesen Band aus dem Jahre 2008 ans Herz legen. Willenshandlungen zur Natur und Kultur der Selbststeuerung. Für alle die in dieses weite Feld einen schönen Einstieg suchen, sicher eine wichtige Empfehlung. Und schließlich zuletzt Herrn Professor Klaus Lüdersen. Er vertritt heute hier die Fakultät der Rechtswissenschaft und der Rechtssoziologie. Geboren 1932 in Germerode bei Eschwege, Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Marburg und Frankfurt, 1965 promoviert mit einer Arbeit zum Strafgrund der Teilnahme und 1970 habilitiert mit einer Arbeit Erfahrung als Rechtsquelle. Seit 1971 und von dort bis zur Emeritierung im Jahre 2000, C4-Professor in Frankfurt für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie. Aus einer umfangreichen Bibliografie seien hier nur einige Titel aufgerufen, die immer auch wieder eine programmatische Tendenz zeigen, die Fakultät der Rechtswissenschaft in andere Disziplinen zu kreuzen. Zuletzt erschienen, der Band liegt auch aus, Rechtsfreie Räume bei Suhrkamp erschienen, 2012. Dann 2007 etwa Eichendorff und das Recht, 1999 Goethe und die Jurisprudenz und mir eben noch ans Herz gelegt von Herrn Lüdersen persönlich, Schiller und das Recht aus dem Jahre 2005. Herr Lüdersen hat sich generöserweise bereit erklärt, die Lücke zu schließen, die der Malade Moderator hier hinterlassen hat. Er wird also versuchen, das Gespräch hier vorne zu induzieren und soweit es geht zu moderieren. Das Gespräch hier auf dem Podium wird etwa 90 Minuten, wir haben uns 90 Minuten vorgenommen und danach wird das Mikrofon gerne auch hier ins Publikum wandern, sodass Sie noch einmal 20 Minuten auch für eigene Nachfragen, eigene Positionserklärungen eingeräumt bekommen. Damit ist jetzt der Moment gekommen, wo ich Ihnen noch einmal herzlich danke für Ihr Interesse, auch unseren Podianten für die für den Mut, sich an diesem Samstagnachmittag zu diesem Thema hier zu exponieren. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine spannende, ertragreiche Diskussion. In diesem Sinne vielen Dank.
Meine Damen und Herren, kann man mich hören mit dem Mikrofon? Nicht, dass es hinterher gesagt wird, es sei interessant gewesen, man habe es noch nicht verstehen können. Also, Determinismus und Indeterminismus, das ist ein ganz altes Problem und im Grunde ungelöst. Die letzte Weisheit dieser Art stammt von Adorno, der gesagt hat, man kann sich auch für den Determinismus nicht entscheiden, denn die Zahl der Faktoren, die man dann berücksichtigen müsse, sei unbestimmbar. Also diese Debatte würde endlos so weitergegangen sein, mehr oder weniger unverändert, wenn nicht zwei Dinge passiert wären. Einmal die Heraufkunft eines neuen Typus von Hirnforschung mit neuronaler Bildgebung und der Behauptung, man könne jetzt sehr viel, fast alles sogar, abbilden im Hirn und dadurch stelle sich das Freiheitsproblem als ein ganz neues. Und die andere Anregung kommt aus der Religionswissenschaft, aus einer Mischung aus Religionswissenschaft und Philosophie. Dass die Weltreligionen eine riesige Rolle spielen, daran ist kein Zweifel, aber das hat dieselbe große Tradition wie die Indeterminismus-Determinismus-Debatte. Das Neue ist, dass die Philosophie sich beginnt, damit beginnt eine gemeinsame Genealogie der Probleme zu definieren. Habermas hat in seinem letzten Buch, Nachmetaphysisches Denken Nummer 2, das ungefähr so formuliert, dass das Anwachsen der kognitiven Ansprüche etwa um die Zeit und Christi Geburt dazu geführt habe, dass man mit den alten Religionen nicht mehr habe Staat machen können. Die Götter mehr oder weniger unvollkommen, auch der alttestamentliche Gott relativ unvollkommen, genügten nicht. Man muss mehr in der Religion anbieten, wenn man den kognitiven Entwicklungen standhalten will. Das hat also Habermas sehr eindrucksvoll formuliert. Für mich war das relativ neu und ich gebe es gewissermaßen als frische Lektüre wieder, als Anregung auch für unsere Theologin, darauf vielleicht ein bisschen einzugehen. Jedenfalls ist es so, dass ganz sicher man feststellen kann, dass in der Philosophie das Interesse an Religionsphilosophie wächst. Odo Marquardt ist einer von vielen, die sich zum Beispiel ganz neuartig beschäftigt haben mit dem Problem der Theodizee, also der Lehre von der Rechtfertigung des Übels, sowohl schicksalhaft wie auch von Menschen verübt, in der Welt eines gütigen, allmächtigen Gottes. Das war ein eigenes Problem seit Leibniz, wird vollkommen neu jetzt definiert und besprochen. Und das bestimmt mich dazu, folgende Reihenfolge der Diskussion vorzuschlagen. Wir beginnen, sagen wir mal, mit den Facta Bruta, also mit den ganz dichten, engen Behauptungen der modernen Hirnforschung, eines Teils der modernen Hirnforschung. Das ist in sich, und diese Leute sind unter sich auch zerstritten, mit dem, was jetzt als eine ganz neue Empirie vorgelegt wird. Und damit konfrontiert dann der neue Aspekt des religiösen Denkens. Das wäre also zunächst Herr Gottschke und dann wird es Frau Bahr sein. Und dann kommt die Kunst, die Literatur, die einen eigenen Ton hat hier, den ich jetzt nicht vorwegnehme. Und am Schluss, ganz bescheiden und vorsichtig, Jurisprudenz, trete ich nochmal auf, in der Rolle hier jetzt aber als normaler Partizipant. Ich bitte Sie also, Herr Gottschke, unsere Abmachung gemäß zu beginnen. Wenn ich vielleicht noch eins sagen darf, wir haben ausgemacht, keine langen Statements, das sage ich jetzt nicht als kurze Anmahnung nochmal an Sie, es ist ja besprochen, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auf den Podien die beste Zeit vorangeht, denn jeder erst mal 10 Minuten referiert. Kurze Impulse, sagt man inzwischen, Impulsreferat, schrecklicher Ausdruck, aber was gemeint ist, ist ziemlich deutlich. Und dann fangen wir an, untereinander kontrovers zu diskutieren. Die Vorgespräche, die wir geführt haben, haben schon so viel Stoff aufgehäuft, dass wir alle jetzt darauf warten, dass es losgeht. Bitte.
Vielen Dank. Sie unterbrechen mich harsch, wenn ich mich jetzt hier zu sehr festbeiße. Okay, ich habe den Part des Psychologen, Experimentalwissenschaftlers, Hirnforschers. Und die behaupten ja in den letzten Jahren natürlich, dass das alles eine Illusion sei mit der Willensfreiheit. Und ich will vielleicht ein klein bisschen anders mein Statement einführen. Ich glaube, das, was hier manchmal durcheinander geht, und zwar sehr entscheidend durcheinander geht, viel Verwirrung stiftet, sind begriffliche Fragen und empirische Fragen. Es wird manchmal behauptet, die Hirnforschung hätte nachgewiesen oder wäre zumindest dabei nachzuweisen, dass es Willensfreiheit nicht gibt. Ich glaube nicht, dass sie das kann auf der Ebene der begrifflichen Fragen. Bei den begrifflichen Fragen geht es schlicht und meines Erachtens darum, wie wollen wir den Begriff von Willensfreiheit definieren und welche Anforderungen stellen wir an diesen Begriff? Beispielsweise, wenn jemand sagt, willensfrei kann man nur sein, wenn man unter völlig identischen Bedingungen auch hätte anders handeln und entscheiden können, dann ist das eine sehr starke Forderung an den Willensbegriff. Und dann ist das eine, die zum Beispiel aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht akzeptiert würde, weil dann natürlich jegliche naturwissenschaftliche Erforschung des Willens ohnehin obsolet geworden ist. Wenn es keine Determinanten für das gibt, dass sich zum Beispiel dieser Arm jetzt erhebt, wenn das nicht erklärbar ist, wenn es keine Mechanismen gibt, die mir das erklärbar machen, dann brauche ich auch nicht Versuchspersonen ins Labor holen, die das untersuchen sollen. Das heißt, und wir kommen sicherlich auf diese begrifflichen Fragen gleich noch ausführlich zu sprechen, inwieweit man den Willensbegriff so explizieren sollte, als ein anders handeln können unter gleichen Bedingungen. Aber ich glaube, der Beitrag der Hirnforschung, der experimentellen Psychologie, ist ganz anderer Natur. Die Psychologie hat immer seit Anbeginn in ihren ersten Tagen des späten 19. Jahrhunderts vorausgesetzt, dass natürlich menschliches Verhalten, auch zielgerichtetes, intentionales Verhalten, letztendlich eines Tages mechanistisch erklärbar sein wird. Das heißt, das beweist jetzt nicht die Hirnforschung, das ist eine Prämisse der Forschung. So viel als Vorbemerkung, jetzt nur noch 2 Sätze vielleicht zu dem, und das werden wir dann alles vertiefen können in der Diskussion. Was machen wir denn substanziell, wenn wir diese Prämisse einmal machen? Naja, wir versuchen im Prinzip den Begriff des Willens, oder wie man es als Fachbegriff manchmal sagt, der Volition, ja auseinanderzunehmen, zu dekomponieren, wie man manchmal sagt. Das heißt, wenn Sie in die Literatur schauen heutzutage, gibt es eigentlich nicht den Willen als eine einheitliche Entität. Es gibt auch eigentlich ein Hirnzentrum, möglicherweise ein Frontalhirn, wo man sagt, da ist der Sitz der willentlichen Steuerung. Das Ganze ist inzwischen ein unglaublich komplexes Puzzle. Der Willensbegriff ist zerlegt worden in eine Reihe von Fähigkeiten, über die Menschen verfügen. Ich will nur 3 nennen. Wir haben alle die Fähigkeit, Effekte unseres Handelns zu antizipieren. Das kennen wir alles, banal fast, wenn man das sagt. Wir können Konsequenzen unseres Verhaltens bis zu einem gewissen Grad vorher projizieren. Und wir können Ziele bilden aufgrund der Bewertung der Konsequenzen, die mögliche Handlungsoptionen haben. Das Zweite, wir sind bis zu einem gewissen Grad in der Lage, Impulse, Gewohnheiten, Automatismen zu unterdrücken, zumindest aufzuschieben. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Und drittens, wir sind unglaublich flexibel in unserer Verhaltenssteuerung. Wir können auf die gleiche Situation mit einer nahezu unbegrenzten Anzahl von Reaktionen antworten. Ich könnte jetzt hier aufstehen, rausgehen, ich könnte ein Lied singen, ich weiß nicht was machen. All das wird natürlich durch Prozesse gesteuert, die Ziele generieren und dergleichen. Das ist eine Flexibilität, die, glaube ich, im Alltag am stärksten mit dem Begriff Willentlichkeit bezeichnet wird, dass man das Gefühl hat, es gibt eigentlich gar keine äußeren Determinanten, es gibt keine Kausalgeschichte, die einem das erklären. Es ist eine völlig spontane Handlung, aber das ist natürlich, und da würde ich jetzt wirklich den Illusionsbegriff sagen, aus der naturwissenschaftlichen Sicht eine Illusion. Also, Hauptfazit, was ich jetzt erstmal hier hinstellen will, der Willensbegriff ist überhaupt nichts Einheitliches. Er zerfällt in eine Vielzahl von kognitiven Kompetenzen, über die Menschen verfügen. Und wir verstehen zunehmend besser, in den letzten 20 Jahren ist das ein Boom von Forschung, welche Hirnregionen für diese verschiedenen Facetten von kognitiver Kontrolle verantwortlich sind, wie die ineinander wirken, wie sie durch Emotionen beeinflusst werden, warum sie zum Beispiel zusammenbrechen, wenn sie an bestimmte psychische Störungen denken, wie die Sucht oder die Zwangskrankheit. Da haben wir offensichtlich massive Beeinträchtigungen dieser willentlichen Selbststeuerung. Aber ich will jetzt hier nicht in das Inhaltliche gehen, sondern es erstmal bei diesem einleitenden Statement stehen lassen. Wichtig war mir diese Trennung dieser begrifflichen Definitionsfrage und der substanzwissenschaftlichen Frage, wie kann man den Willensbegriff naturwissenschaftlich funktional dekomponieren. Das, denke ich, reicht das eigentlich.
Vielen Dank. Und jetzt gleich zu Ihnen.
Auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass die Religion die Unfreiheit privilegiert. Das ist jedenfalls seit der Aufklärung das große Pathos, was immer wieder vorgetragen wird. Religion, Religio bedeutet Rückbindung, und schon die großen Definitionen ungefähr von vor 200 Jahren, Religion sei das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit, spricht ja schon dafür, dass wir es offensichtlich im ersten Blick mit etwas zu tun haben, was die Unfreiheit geradezu emphatisch setzt, auch als Voraussetzung des Menschseins. Und auch die Gegenwartsdiagnosen über die Wiederkehr des Religiösen, auch in seiner fundamentalistischen Gestalt, lassen dann so Spiegelredakteure immer zu so Headlines veranlassen, die heißen dann, Religion sucht, wer die Freiheit nicht mehr erträgt. Also wenn man so will, Religion als Ergebnis der Ermüdungserscheinung des modernen, freien Menschen, der schon morgens um 10 mit 30 Joghurtsorten an der Kühltheke so hemmungslos überfordert ist, dass er lieber die Heteronomie wählt und die Unterordnung über ein göttliches Gebot, als sich selbst noch aufklärerisch in Freiheit zu bewegen. So, das sind ungefähr die Klischees, wir sollen es ja etwas zuspitzen, mit denen so jemand wie ich immer wieder zu kämpfen hat. Denn ich finde in der Tat auch, dass es sich lohnt zu fragen, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Freiheit reden, über wessen Freiheit und was meinen wir eigentlich mit Freiheit, eine Freiheit wovon oder eine Freiheit wozu? Gibt es auch eine geteilte Freiheit oder ist es nur die von mir selbst? Oder um etwas daran zu erinnern, dass man im Abendland sich ja ganz andere große Fragen getraut hat. Man hat sich zum Beispiel ernsthaft Gedanken gemacht, ob Gott vielleicht ganz unfrei sei. Das sind natürlich sehr luxuriöse Fragen geworden in der Gegenwart. Aber mir liegt sehr daran zu erinnern, dass in der Kulturgeschichte des Abendlandes, auch in den Spuren der Theologie, die Frage, wie frei der Mensch wirklich sei, eine ganz zentrale Frage ist. Und deswegen beginnt sie eben nicht erst mit den großen Kränkungen der Psychoanalyse oder auch schon vorher der Aufklärung oder jetzt der Hirnforschung, sondern die liegt im Grunde in der Spur des Christentums selbst. Und ich glaube, dass es eine große Stärke ist, weil deutlich wird, dass wenn wir über Freiheit reden, wir über ganz zentrale andere Dinge reden. Wir reden über die Frage, wie viel Verantwortung haben wir für das, was wir tun? Wir reden auch über das Böse. Wir reden auch über Entschuldungsprogramme, von denen wir hoffen, dass sie funktionieren. Und damit reden wir die ganze Zeit auch über existenzielle Dinge und nicht nur über große Grundbegriffe. Vielleicht erst mal so weit.
Nun wäre die Stimme der Kunst. Jetzt reden wir über Literatur.
Ich erhebe aber nicht in der Literatur jetzt die Stimme, wenn ich darf, sondern anderweitig. Und zwar, ich hänge sehr an der Vorstellung der Erbsünde. Ich finde das eine wirklich treffliche Vorstellung vom Menschen, dass es sehr, sehr schwer ist, sich sündenfrei zu bewegen, dass das wirklich eine enorme Anstrengung kostet und dass der Mensch mit diesem Makel behaftet ist und dass es einer Gnade bedarf, um von der Erbsünde zumindest in Stücken loszukommen. Das ist die eine Seite. In der Bibel gibt es eine wunderbare Vorlage, finde ich. Das ist ein unübertroffenes Gleichnis. Und zwar, das ist die Meute, eine Menge versucht, eine Ehebrecherin zu steinigen. Und Jesus blickt nicht die Meute an, die zum Steinigen bereit ist, sondern blickt weg, also nimmt nicht den Blickkontakt auf, sondern blickt auf den Boden, nimmt einen Stock und schreibt in den Sand. Ja? Das heißt, er unterzieht sich eines wunderbaren Ablenkungsmanövers. Das heißt, ja, nicht den Blickkontakt suchen, nicht die Meute aufhetzen mit dem Blick noch, sondern die Zurücknahme, eine Art kontemplative Zurücknahme, schreiben in den Sand. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, wer von euch sich ohne Schuld weist, werfe den ersten Stein. Das ist ein sehr, sehr großer Satz. Das ist für mich schon etwas, wo ich, also da knistert es wirklich. Und das ist auch etwas, was man sich zumindest bei seinen eigenen Verfehlungen ja doch immer wieder vor Augen halten soll, wenn man Freundinnen, Freunde angreift für, sagen wir mal, lässliche Sünden, wenn man so will, ja, die aber, wenn man da nicht eine Toleranz und eine wohltätige Form der Selbsterkenntnis walten lässt, dass man selber sich vielleicht schon schlimmerer Dinge befleißigt hat. Also das ist für mich wirklich ein ganz großes Gleichnis. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille für mich. Auf der anderen Seite, und das führt ein wenig von der Bibel weg, gibt es selbstverständlich den Staat. Es gibt eine Gesellschaft, die geregelt werden muss. Und sie muss selbstverständlich auch Maßnahmen ergreifen gegen extreme kriminelle Handlungen. Das heißt also, der Staat muss hier auch eine Macht ausüben und muss seine Bürger schützen. Und das kann er nicht nur auf dem Gebotswesen des Jesuanischen nicht Steine werfen. Das geht einfach nicht. Ja? Und da sieht die Sache für mich sehr, sehr anders aus. Da kommen wir sicher in der Diskussion zurück drauf. Da ist mein Hauptthema wäre da, dass heutzutage in unserem Land schwere Gewaltverbrechen, schwerste Gewaltverbrechen viel zu milde bestraft werden und viel zu wenig daran gedacht wird, was mit diesen milden Strafen den Opfern, den Angehörigen der Opfer angetan wird. Das ist für mich wirklich ein sehr, sehr heikles Problem. Und da sind wir weit ab vom Schuss von der jesuanischen Milde.
Das müsste mich jetzt provozieren, sofort mit einem strafrechtlichen Statement zu beginnen. Ich möchte aber doch erst nochmal die Literatur zu Wort kommen lassen, unter dem Aspekt dieser vorhin von mir schon erwähnten TUDC-Problematik. Wie kommt das Übel, wie kommen die Verbrechen, von denen Sie sprechen, wie kommen die in die Welt, die sich doch vorstellt, dass wir einen gütigen, allmächtigen Gott haben? Wie ist das alles denkbar? Darüber ist nachgedacht worden seit Leibniz und davor auch schon, aber seit Leibniz ist der Ausdruck TUDC definiert. Und jemand, der das, wie ich finde, sehr scharfsinnig erfasst hat, ist Schiller. In dem großen Gespräch zwischen Marquiposa und König Philipp, nachdem er Gedankenfreiheit gefordert hat, sagt er noch Folgendes. Er vergleicht das Reich Philipps, das Reich der Gewalt und der Unterwerfung, mit dem Reich Gottes. Und nun kommt folgende Stelle, die ich Sie bitte, mich vorlesen zu lassen. Marquis, sehen Sie sich um in seiner herrlichen Natur, Gottes Natur. Auf Freiheit ist sie gegründet. Und wie reich ist sie durch Freiheit? Er, der große Schöpfer, wirft in einen Tropfen Tau den Wurm und lässt noch in den toten Räumen der Verwesung die Willkür sich ergetzen. Ihre, jetzt Philipp von Spanien, ihre Schöpfung, wie eng und arm. Das Rauschen eines Blattes erschreckt den Herrn der Christenheit. Sie müssen vor jeder Tugend zittern. Soweit zu Philipp. Und jetzt wieder Gott. Er, also Gott, der Freiheit entzückende Erscheinung nicht zu stören. Er lässt des Übels grauenvolles Heer in seinem Weltall lieber toben. Ihn, den Künstler, wird man nicht gewahr. Bescheiden verhüllt er sich in ewige Gesetze. Die sieht der Freigeist, doch nicht ihn. Wozu ein Gott, sagt er, die Welt ist nicht genug. Und keines Christen Andacht hat ihn mehr als dieses Freigeists Lästerung gepriesen. Ich wäre dankbar, Frau Kollegin, wenn Sie das kommentieren könnten.
Auf die Gefallen, dass ich Sie jetzt bruskiere, aber da der Strafrechtler schon Gott zitiert, bleibt mir nichts anderes übrig, als kurz zu beschreiben, was wir hier gerade tun. Wir reden über Freiheit und Willensfreiheit und sind beim Übel, bei der Schuld, bei der Erbsünde, bei der Verzweiflung, beim Strafrecht, bei den Gewalttaten. Was ist eigentlich passiert in den letzten 200 Jahren, dass wir jetzt so in diese Debatte einsteigen und sicher vor 200 Jahren ganz anders in diese Debatte eingestiegen werden, ganz besonders in Hamburg, ja? Also angesichts der Lessing-Tage. Wir hätten uns der Unfreiheit besonnen und die Freiheit gefeiert. Wir hätten über den Möglichkeitssinn nachgedacht. Wir hätten uns darüber gefreut, dass wir nicht mehr abhängig sind von den Berufen unserer Eltern oder von den Prägungen unserer Mütter und Väter. Wir hätten uns möglicherweise daran berauscht, dass wir der Zensur entwichen sind, weil wir endlich schreiben und denken können, was wir wollen. Wir hätten vielleicht, wenn es das gegeben hätte, unsere Verfassung gefeiert, ja, und die Grundrechte. Das tun wir aber nicht, sondern wir beginnen diese Debatte im Grunde schon fast lutherisch zerknirscht mit der Einsicht über die Grenzen der Freiheit. Das finde ich erstmal nur bemerkenswert, dass ich die lutherische Pastorin nochmal daran erinnern muss, dass die Kehrseite der Freiheit ja etwas ungeheuer Kostbares ist, was mit Verlaub ja auch mit viel Blut und Zorn und Schmerzen gerade in Deutschland erkämpft wurde. Und nicht nur die rechtliche Freiheit, sondern auch die Kunstfreiheit, die bürgerliche Freiheit, übrigens auch die Religionsfreiheit. Und daran wollte ich dann doch noch mal erinnern. Ich habe großen Spaß, über das Böse nachzudenken und über die Abgründe der menschlichen Seele. Aber vielleicht ist es so, dass wir die Freiheiten schon so selbstverständlich genommen haben, dass die Neurowissenschaften kommen müssen, um uns den Geschmack etwas zu vermiesen. Und auch das will was heißen, finde ich, dass es möglich ist, so eine Monopol- Position über eine erneute Kränkung zu haben, weil wir uns möglicherweise so an die Freiheit gewöhnt haben, sie uns im Grunde auch zwischendurch so überfordert. Ich erinnere nur an die Freiheit der Partnerwahl und ihre Komplikationen, dass wir jetzt mit Lust über die Schattenseiten der Freiheit reden. Und da möchte ich doch daran erinnern, dass es mal zwei große Geister gab, die über die große Sündenfallgeschichte, die Paradiesgeschichte gestritten haben, nämlich über die Frage von Freiheit und Schuld. Und das waren Kant und Herder, also zwei große Geister, die auf ihre Weise Bibelexegese betrieben haben, wie die Literatin und Religionsphilosophin. Und sie waren sich überhaupt nicht einig, wie sie diese Geschichte verstehen sollen. Kant sagte, die Möglichkeit zur Schuld ist der Beginn der menschlichen Freiheit. Herder, der alte Romantiker, sah die schwarze Dimension der Seele und sagte, damit begann der Zwang und der Fluch, damit begann die Unterdrückung. Und ich glaube, beide Interpretationen sind wahr. Und deswegen weiche ich dieser Geschichte erstmal aus, aber nur deswegen, weil ich finde, dass ein kleines Plädoyer für die möglicherweise neurologisch nicht vorhandenen Freiheiten, die wir aber gleichwohl ja in Form einer Verfassung oder auch in Form von unseren sehr freien Lebenswelten haben, kurz erwähnen, bevor wir sie dann zu destruieren haben.
Frau Libitschakow, würden Sie Lust haben, zu dem schönen Schiller-Zitat was zu sagen?
Nein,
dann stehe ich damit allein. Das macht aber nichts, ich habe ohnehin vor, mich dazu mal zu äußern. Ich wollte es nur mal, nicht jetzt, ich wollte es nur mal experimentell in die Menge lancieren, das genügt. Und nun haben Sie mich förmlich herausgefordert, Frau Libitschakow, zum Strafrecht was zu sagen. Mit Ihrem eindeutigen, klaren Plädoyer nach mehr Strafe durch schlimme Gewalt. Die Strafrechter sind eigentlich alle skeptisch gegen das Strafrecht selbst. Und wenn sie es nicht sind, dann sind es eher die schlechten Strafrechter. Man muss da ein bisschen historisch ausholen. Haben Sie keine Angst, es wird keine Vorlesung, aber ein bisschen etwas zurückgehen muss ich. Es fängt damit an, dass im Grunde Strafe, Krieg, alle möglichen anderen Arten von Sanktionen durcheinander gehen, nicht geschieden werden. Die Sünde ist neben der Geisteskrankheit gleichzeitig ein Einstieg in die Verletzung fremder Güter und so geht das Jahrhunderte. Und nun passiert in Mitteleuropa, sagen wir mal, man kann sich für die ganze Welt äußern, folgendes Hochinteressante. Im Hochmittelalter, zu Beginn der Neuzeit, gibt es eine Hochstilisierung des Menschen in seiner Gottähnlichkeit. Thomas von Aquin und andere entdecken einen Individualismus, von dem der Theologe Kurt Flasch mal gesagt hat, das wäre die erste Aufklärung, dass das Individuum entdeckt wird. In seinen Möglichkeiten, aber eben auch in seinen schlimmen Möglichkeiten. Nie hat es einen so starken Begriff von Verbrechen und Sünde gegeben als zu dieser Zeit. Denn in dem Maße, wie der Mensch steigt, kann er auch fallen. Und die ganz grausamen Strafen, von denen Sie alle wissen, die im späten Mittelalter beginnen und bis in die frühe Neuzeit reichen, haben damit zu tun, dass man wirklich erschüttert ist von den tiefen Möglichkeiten der Sünde des Menschen. Das ist der Beginn des abendländischen neuen Schuldbegriffs, dessen Wirkungen, also die Wirkungen dieser Entwicklung kann man im heutigen dogmatischen Strafrecht immer noch sehen. Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht aber natürlich dann eine weitere Aufklärung, die dann zur zweiten eigentlichen Aufklärung führt. Sie haben es angedeutet, dass man eben doch Determinanten sieht im menschlichen Leben. Es fängt damit an, dass die Geisteskranken nicht mehr mit den Verbrechern in ein einziges Zuchthaus gesperrt werden, sondern dass man beginnt, Schuldausschließungsgründe, Zurechnungsunfähigkeitsgründe zu entdecken. Das beginnt mit schweren psychotischen Zuständen und endet bei Epilepsie. Und dann sind wir schon bei dem ganz neuen Paragraphen 20 des Strafgesetzbuchs, worin also schwere geistige Erkrankungen die Schuld ausschließen. Und dann ist ein merkwürdiger Passus hineingekommen in den späten 70er Jahren oder andere seelische, abartige Zustände, bei denen die Abgrenzung zur Psychoanalyse nicht einfach ist. Die Psychoanalyse hat damals in Gestalt von Tilman Moser von der repressiven Psychiatrie gesprochen und gewollt, dass in die Gründe der Zurechnungsunfähigkeit auch hineingenommen wird, was die Psychoanalyse über die unumkehrbaren, unwiderstehlichen Gründe der Wirkung des Unbewussten herausgebracht hat. Dazu ist es nicht gekommen. Herr Moser hat sich damit nicht durchgesetzt. Und die Gerichte fordern nach wie vor keine psychoanalytischen Gutachten an. Und nun kommt Hirnforschung. Ich habe das alles ja abgekürzt. Man hätte sprechen müssen über den vormarxistischen Materialismus des späten 18. Jahrhunderts, man hätte sprechen müssen von Lombroso und all diesen Leuten, die immer wieder aus naturwissenschaftlicher Sicht versucht haben, das Strafrecht zu begrenzen. Aber der massivste Angriff auf die Idee, man müsse doch den Menschen zurechnen, was sie verantworten müssen, kommt aus der modernen Hirnforschung, aus Teilen der modernen Hirnforschung. Keineswegs beteiligen sich alle Vertreter dieses Faches daran. Besonders ist Wolf Singer, der gesagt hat, mir als Strafrechter direkt ins Gesicht gesagt hat, ihr müsst aufhören mit der Bestraferei, das hat überhaupt keinen Sinn, niemand ist für irgendwas verantwortlich, ihr könnt nur konditionieren, man kann nur sehen, was ist vernünftig mit jemandem zu tun, wer gefährlich ist, sperrt ihn weg und nach Möglichkeit natürlich Früherkennung. Früherkennung ist leider auch eine Vokabel der Psychoanalyse. Die wirklich überzeugten Psychoanalytiker meinen, sie können sehr früh schon feststellen, ob jemand den Weg sozusagen in die Unangepasstheit geht und man trifft Vorkehrungen. Dass das Strafrecht der Hort der Anerkennung der Freiheit insofern auch sein könnte, dass diejenigen, die jenseits der Schuld gefährlich sind, nicht bestraft werden, wird auf diese Weise zum ersten Mal sichtbar. Zunächst hat es immer so ausgesehen, als ob das Strafrecht nur repressiv ist, die Schuld fingiert gewissermaßen dort, wo sie staatsnotwendig erscheint und sich um gar nichts kümmert und keine Entschuldigung anerkennt, außer die ganz handfesten, wie sichtbare Geisteskrankheit, die mit einer Art von Evidenzerlebnis verbunden wird. Denn man kann es natürlich auch nicht beweisen, weshalb der Geisteskranke nicht zurechnungsfähig ist. Man kann das nicht beweisen, man kann es nur ein bisschen sich, sagen wir mal, nach alltagstheoretischen Gesichtspunkten klar machen. So, das ist der Stand der gegenwärtigen Diskussion. Die Hirnforscher haben die Strafrechte herausgefordert, sie haben massenhaft geantwortet. Die neueste Nummer des Goldermaschen Archivs, eine Zeitschrift, die unter Fachleuten bekannt ist, sonst kennt sie niemand. Ich glaube, 130 Abonnenten sind es. Aber ich gehöre dazu. Da sind also drei riesige Abhandlungen voller Gelehrsamkeit. Die Strafrechte haben, nachdem das 10 Jahre im Gang ist, diese Debatte, sich jetzt darauf eingelassen und verteidigen ihren Freiheitsbegriff, ihren Schuldbegriff. Sie verteidigen ihn unter dem Aspekt, den ich insgesamt gesehen richtig finde, dass die neuronale Repräsentation, die der Beweis dafür sein soll, dass alles im Hirn abbildbar ist und das Hirn seinen eigenen Weg geht und die dezentralisierte Funktion des Hirns, der Hirntätigkeit sich daran ausdrückt, dass es das Ich nicht gibt. Es gibt es nicht, weil man das nicht abbilden kann. Dass dies alles dazu führt, dass man also den Freiheitsbegriff als etwas verteidigen muss, jenseits der neuronalen Repräsentation. Das ist so lange einfach, wie man den Hirnforschern nachweisen kann, jenen aggressiven, gegen das Strafrecht aggressiven Hirnforschern, dass es die neuronale Repräsentation für ganz viele Dinge nach wie vor nicht gibt. Die Felder, die dann beschrieben werden, sind ganz vage. Stimmungen, ethische Impulse, ganz generell. Aber das, was wir im Strafrecht als Zurechnungslehre haben, dieses fein gesponnene Netz raffinierter, objektiver und subjektiver Zurechnung, neuronal repräsentiert zu sehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und solange das nicht möglich ist, haben wir Veranlassung, uns zu überlegen, ob es humaner ist, der Prognose zu folgen, irgendwann wird der Freiheitsbegriff vollkommen verschwinden, weil das Hirn in seiner Selbsttätigkeit voll nachgewiesen ist, oder ob man sagt, solange das noch nicht so ist, halten wir am Freiheitsbegriff fest, nicht weil wir glauben, die Freiheit beweisen zu können, sondern weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass mit dem Freiheitsbegriff die Welt humaner ist. Wenn man den freiheitlichen Entschluss zur Straftat anerkennt und absondert von nicht-freiheitlichen Entschlüssen, ist man humaner, liberaler, restriktiver im Strafrecht, als man es sein kann, wenn man eine generelle Konditionierung annimmt und eigentlich nur noch reagieren kann, gewissermaßen nach dem, was passiert. Wobei übrigens die ganz große Frage ungeklärt bleibt. Ja, ich bin fertig.
Wir haben vorher gesagt, wir wollen ein bisschen die Statements
mit vollem Recht ermahnen Sie mich. Mit vollem Recht, ich tief gebeugt, nehme ich die Schuld auf mich. Aber sie hat ganz absolut recht, nicht wahr? Ich habe mich reingeredet, ich habe versprochen, keine Vorlesung zu halten, dann mache ich es doch. Also ein letzter Satz. Solange die Fragen der neuronalen Repräsentation nicht in dem Sinne gelöst sind, dass alles abbildbar ist, haben wir Gründe, an unserem Freiheitsbegriff festzuhalten, selbst wenn er fiktiv ist. Was hierzu an Erläuterung nötig sein könnte, verschiebe ich auf weitere mögliche Wortmeldungen. Bitte schön. So, Frau Liebitscharow, Sie haben... Ja, es kommt, ich glaube nicht, dass wir eine Reihenfolge einhalten sollen. Wer hat sich gemeldet? Haben Sie sich gemeldet? Wollen Sie was sagen?
Ich kann gern versuchen, was dazu zu sagen, weil es vielleicht den Zusammenhang von Hirnforschung und Schuldzuschreibung betrifft. Auch hier, glaube ich, wieder muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Warum die Hirnforschung, ich sag mal, so viel Aufsehen erregt in Bezug auf strafrechtliche Fragen, ist, glaube ich, nicht, dass die neue Thesen in Bezug auf die Determiniertheit des Verhaltens plötzlich proklamiert, die nicht schon seit Ewigkeiten bekannt sind, aber sie macht bestimmte abstrakte Thesen sichtbar. Und damit meine ich jetzt wirklich im Sinne der bunten Bilder. Sie macht es anschaulich. Es ist eine Sache zu sagen, ich glaube, was ich auch tue, dass letztlich alles menschliche Verhalten auf neuronalen Prozessen beruht, die einer kausalen Determination unterliegen oder, wenn es nicht ist, Zufall sind. Also ich glaube nicht, dass es zwischen Zufall und kausaler Determination irgendetwas schwer greifbares Drittes gibt, um das gleich ganz offen zu sagen. Das kann man so sagen, es ist eine abstrakte These, dann kriegt man philosophische Debatten über diese verschiedenen Freiheitstheorien, ist Determinismus vielleicht doch vereinbar mit Freiheit und so weiter. Was jetzt geschehen ist in den letzten 20 Jahren, jetzt kommen die Neurowissenschaftler und sagen, sie tun so, als würden sie das jetzt alles beweisen. Sie setzen es in Wirklichkeit voraus, wie ich eben schon gesagt habe. Aber was passiert? Sie zeigen jetzt, und das ist wirklich zunehmend subtil, und da muss man sagen, dass gerade in den letzten 10 Jahren, haben die selber manchmal erstaunt, was passiert. Um ein Beispiel zu geben. Sie können jetzt im Tierexperiment zunächst mal einzelne Neuronen in bestimmten Hirnregionen, Parietalkortex, identifizieren, die berechnen, wenn der Affe trainiert wird, eine bestimmte Aufgabe auszuführen, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, ob er lieber die Taste drückt oder die Taste drückt, weil das mit bestimmten Belohnungen assoziiert wurde vorher. Sie können aus Einzelzellableitungen ablesen, welche Entscheidung dieser Affe treffen wird, und Sie können das sozusagen mechanistisch wie auf einen Schaltplan, sage ich jetzt mal, zurückführen auf die relativen Aktivierungen sogenannter Populationsvektoren. Das muss ich jetzt nicht erklären. Zweites Beispiel, letztes Beispiel an der Stelle. Es gibt Bildgebungsstudien, da versucht man jetzt auf der Ebene funktioneller Magnetresonanztomographie auch Muster zu identifizieren in bestimmten Hirnregionen. Es geht also nicht mehr nur darum zu sagen, da ist eine Hirnregion aktiv, die ist stärker durchblutet und das heißt wahrscheinlich, da ist mehr Arbeit im Gehirn, sondern man versucht Patterns, Muster von solchen Aktivierungen in sehr kleinen Bereichen des Gehirns zu extrahieren und zu schauen, tragen diese Muster Informationen. Und ein sehr spektakuläres Ergebnis von meinem Freund John Haynes aus Berlin war, dass er hat Personen im MRT-Scanner gehabt, hat ihm gesagt, entscheide dich mal völlig frei, willst du zwei Zahlen lieber addieren oder willst du sie lieber subtrahieren? Es spielt keine Rolle, dass das eine absolut banale Entscheidung ist, das macht es eigentlich umso erstaunlicher. Die Personen liegen da und dann sollen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Taste drücken und sagen, ja, ich will die beiden Zahlen lieber addieren. Und im nächsten Durchgang vielleicht, jetzt multipliziere ich sie mal. Interessante ist, ungefähr 6 bis 8 Sekunden, bevor die Person sich dieser Entscheidung offensichtlich bewusst wird, sofern man annimmt, dass der Tastendruck das signalisiert, kann man überzufällig gut, nicht perfekt, so weit sind wir nicht, aber man kann mit einer statistisch überzufälligen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie die Person sich 8 Sekunden später entscheiden wird. Und was hier passiert, ist metaphysisch betrachtet überhaupt nichts Neues. Das ist auch kein Beweis, dass das Gehirn deterministisch arbeitet. Aber Menschen, die das lesen, gerade die jetzt in der Forschung da nicht so drinstecken und nicht die ganzen methodischen Probleme vielleicht so kennen, die lesen das und sagen, wow, das könnte ja wirklich stimmen, dass vielleicht doch alles nur neuronale Mechanismen sind. Und dann gibt es 2 Intuitionen, die ins Wanken kommen. Und das kommt dann direkt aufs Strafrecht zurück. Die eine Intuition, die viele Menschen, glaube ich, haben, ist, schuldig kann ich eigentlich nur sein, wenn 2 Dinge gelten. Ich muss der Letzturheber der Handlung gewesen sein. Es muss aus mir herausgekommen sein, dass ich zum Beispiel diesen Arm hebe. Ich bin nicht schuldig dafür, dass dieser Arm sich hebt, wenn Sie mir nachweisen könnten, dass lange vor dem Armheben, und damit meine ich nicht ein paar Sekunden, sondern Sie können von mir aus bis zu den Urknall zurückgehen, eine kausale Maschinerie abgelaufen ist, die bis hin zu diesem Moment geführt hat, also über meine Gene, meine Lernerfahrung, all die Dinge, die ich gelernt habe, die mein Gehirn verändert haben, bis hin zu dieser Situation, wo ich Sie anschaue, überlege, was ist jetzt ein gutes Beispiel, um meinen Punkt zu machen. All das wirkt zusammen, aber es ist absolut eindeutig festgelegt, dass dieser Arm sich hebt. Dann würden Sie wahrscheinlich alle sagen, wenn das wahr wäre, wenn das wirklich so wäre, dann bin ich doch nicht verantwortlich oder schuldig für das Armheben. Das ist die eine Intuition, die Letzturheberschaft wird in Frage gestellt. Und die 2. Intuition ist eine dualistische. Und da habe ich im Vorfeld hier, das ist leider Englisch, aber ich bin auch gleich am Ende, nur kurz versuchen zusammenzufassen. Ich habe ein paar rechtswissenschaftliche Texte, jetzt allerdings aus dem amerikanischen Strafrecht und auch einige forensische Psychiater. Und da gibt es hochinteressante Formulierungen, die gehen immer von der Art, eine Straftat kann verursacht sein durch die kognitiven und willentlichen Prozesse der Person. Es kann aber auch der Fall sein dass eine Hirnschädigung oder eine funktionelle Hirnschädigung verantwortlich war. Oder an einer anderen Stelle, das Verhalten in der Adoleszenz, wir wissen zunehmend mehr über das Gehirn in der Adoleszenz, da steht, während man lange Zeit glaubte, dass bestimmte Verhaltensweisen und vielleicht auch sozial unangepasstes Verhalten auf dysfunktionale Entscheidungsprozesse zurückgeht, steht hier, wissen wir zunehmend, es hat auch bestimmte neurobiologische Ursachen. Für mich vollkommen merkwürdig. Haben wir das nicht immer schon angenommen, dass natürlich jegliches Verhalten, jegliche Entscheidung immer eine neurobiologische Grundlage haben? Und das fließt natürlich, aber da korrigieren Sie mich als Strafrechtler, da bin ich Laie, das fließt natürlich in all die Dinge ein, mildernde Umstände. Wir nehmen bestimmte Kausalketten, wir sehen einen Tumor und sagen, oh, der Tumor war verantwortlich für die pädophile Neigung. Ergo ist die Person nicht verantwortlich. Aber was ist mit der Person, die keinen Tumor hat, wo einfach das Gehirn auch wie eine deterministische oder probabilistische, wie auch immer, Maschinerie abläuft? Warum ist diese Person weniger verantwortlich? Nur weil man keine normativ sanktionierte Abnormalität findet. Dieses Gehirn ist ja nicht weniger kausal bestimmt. Und ich glaube, zusammenfassend, Letzturheberschaft und diese dualistische Intuition, ich wäre etwas anderes als mein Gehirn und wenn das zusammenfällt, bin ich nicht mehr schuldfähig. Das sind, glaube ich, die Dinge, die die Hirnforschung sicht- oder augenfällig macht. Aber die philosophischen Argumente sind uralt.
Aber ist das nicht eine wahnsinnig eindimensionale Perspektive auf den Menschen? Und dieser neue Monismus ist, glaube ich, nur deswegen so plausibel, weil er für Spiegeltitel und so eine bestimmte Sorte von ich glaube nur, was ich sehe, Wissenschaftspopulismus plausibel ist. Aber die Frage ist ja, was heißt das auch jetzt jenseits des Strafrechts für die Bemessung der eigenen Verantwortungsräume? Also mein Sohn ist in der Pubertät, ja? Jetzt weiß ich, also neuronal tickt bei dem zwischendurch ein bisschen was nicht richtig. Das hilft mir sogar ein bisschen milder zu sein, wenn er mal wieder ausrastet oder so. Aber was sagt das eigentlich über mein Verhältnis zu ihm aus? Und da hilft das Erklären auf dem Scan eben nichts mehr, sondern da bin ich eben sofort in Beziehung, da bin ich in Situationen, wo ich mit Unverständnis oder Verständnis reagiere oder mich an meine eigene Pubertät erinnere, meiner Mutter vielleicht vorwerfe, dass sie die neuesten neuronalen Theorien damals nicht zur Kenntnis genommen hat, sondern zu viel Soziologie gelesen hat, wo wir ja auch schon wussten, wir sind alle grundlos determiniert, ne, durch unsere sozialen Kontexte. Das war ja der Determinismus der 60er und 70er Jahre. Der Determinismus noch der großen Geschichtsphilosophien des 19. Jahrhunderts hieß dann Schicksalsmacht. Ja, das hat ja auch eine lange Tradition. Das heißt, du kannst im Grunde der Biografie, die ganz woanders geschrieben wird, niemals entrinnen. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist jetzt das kategorial Neue, außer dass dieses Beliefsystem so schön und neu ist und man die Leute in eine Röhre schiebt und plötzlich sieht, aha, sie sind verliebt. Die in die Röhre geschoben wurden, wussten das in der Regel vorher. Und dass da auch chemische Prozesse natürlich und biochemische Prozesse in Betrieb sind, das merkt man ja buchstäblich. Ja? Wenn es einmal heiß wird, merkt man, da gibt es physische Korrelationen. Ich will das gar nicht lächerlich machen. Mir liegt nur daran, dass ich glaube, dass die schönen alten Unterscheidungen von Kant, egal wie problematisch die detailliert geworden sind, zu unterscheiden zwischen einer theoretischen, mathematischen, empirischen Vernunft einerseits und der praktischen Vernunft und auch der reflexiven Urteilskraft, ja, die dann auch sowas wie ästhetische Urteile ermöglicht, etwas ist, was ich so einfach nicht zu kassieren bereit bin. Und als Theologin kann ich nur sagen, die wahnsinnige Idee der Selbsturheberschaft über meine eigene Biografie, die findet ja jeder schon nicht plausibel, der mal anfängt, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ja, also was für eine Anmaßung zu glauben, wir würden unsere Lebensgeschichte erzählt haben. Wer hat das denn je geglaubt?
Ja, aber andererseits ist meines Erachtens das, was Sie jetzt vorgetragen haben, an den Beispielen auch, die sind harmlos, diese Beispiele, die Sie mit dem Ärmchen heben. Ja. Aber wenn es um massivere Fragen geht, finde ich, da finden seit langer Zeit von der Psychologie her, von der Hirnforschung her, von der Soziologie her, so etwas wie radikale Entschuldungsunternehmungen statt, den Menschen freizusprechen von jedem Scheiß, den er anrichtet. Ja? Und das ist meines Erachtens eine ganz besondere moderne Hölle. Anstatt die Menschen zu erziehen, dass sie wissen, sie laden Schuld auf sich, aber sie müssen in sich gehen und sie müssen versuchen, dem zu widerstehen, anstatt das zu versuchen, sowohl in der Erziehung als auch im gesellschaftlichen Gespräch darüber, das zu befestigen, im guten Sinne. Ja. Wir alle sind schuldig, um Gottes Willen. Ja. Ich rede nicht davon, dass wir schuldfrei durchs Leben kommen, aber es gehört unbedingt zur Würde eines Menschen, dass er hin und wieder sich diese Introspektion leisten kann, was er dem Nächsten antut, was er durch haltlose Reden bewirkt, was er durch ein aggressives Verhalten in anderen auslöst. Das gehört wirklich dazu. Und diese Formen durch Erziehung zu stärken und aber auch, das geht nicht damit, indem man sagt, also mein armes Kind muss ein bisschen mehr Ritalin bekommen, ja, damit es ein bisschen netter hinhockt in der Schule und so weiter. Das ist lächerlich, ja, diese Formen. Das heißt, das sind riesige Verblödungsstrategien, die das Wesentliche des Menschen, ist, dass er schuldfähig ist und auch schuldig wird im Leben. Ja, das ist essentiell im Leben des Menschen. Und das zu nehmen und das durch seichte Theorien ständig kleinzureden, das bringt mich schwer auf die Palme.
So, jetzt bin ich an der richtigen Stelle dran, sozusagen. Oder wollen Sie erst?
Es zuckt mir ja.
Mich zuckt es auch. Lassen Sie mich vielleicht mal.
Ich lasse Sie. Ja.
Was Sie eben getan haben, Frau Libitschakow, ist die Säkularisierung der Erbsünde. Sie haben selber davon gesprochen, dass Sie davon
überzeugt.
Und wenden das auf die weltlichen Dinge an. Wir haben eine Trennung von Religion und Staat. Und diese religiösen Vorannahmen binden den Staat nicht, der muss es sich selbst überlegen, was er tut. Nun gebe ich gerne zu, oder das ist ja nicht kein Zugeben, sondern eher eine Bestätigung dessen, was ich jetzt sagen möchte. Selbst diejenigen Philosophen, die als ganz große Vertreter der Freiheit des Menschen gelten, Kant zum Beispiel, sind in ihren endgültigen Überlegungen ganz unsicher. In den Antinomien der Vernunft, in der Kritik der reinen Vernunft, gibt es die Stelle, in der Kant sagt, in einer Fußnote, das moralische Selbst, was es wirklich ist, bleibt uns ewig verborgen. Nicht nur im Sinne des Ding an sich, das er hat bestehen lassen, ohne zu wissen, was es eigentlich damit auf sich hat, sondern auch als eine letzte subjektive Ursachensetzung. Es ist ganz klar, dass die Vorstellung, man könne das Ich als Urgrund des möglichen Schuldigwerdens erkennen, dass man das nur auf der Basis transzendentaler Vorannahmen machen kann. Das Ich objektiviert sich. Man stellt sich vor, was das Ich sein könnte, und in dem Moment, wo man das tut, spricht man objektiv vom Ich. Wenn man diesen Regressus infinitum sich klar macht, endet man am Schluss an einer unerklärlichen Stelle, wo das Ich sich selbst nicht erklären kann. Der Amerikaner Colin McGinn hat gesprochen von the hidden structure of self-consciousness, die verborgene Struktur des Selbstbewusstseins. Es ist unmöglich, nicht mal an dieser Stelle zu mehr Gewissheiten zu kommen, sodass also Habermas auch ohne weiteres von einem transzendenten inneren Zustand spricht, dass die Metaphysik im Grunde bei der Unerklärlichkeit des Ichs beginnt.
Aber das jetzt, Verlaub, sind Sie bei der Religion gelandet.
Das sagen die ganz großen Philosophen. Und wer es noch deutlicher gesagt hat, eigentlich als Kant, ist Manfred Frank in seinem Buch über unendliche Annäherung. Das sind 1000 Seiten über romantische Philosophie, aber mit Literatur vermischt. Und der Weisheit letzter Schluss ist wirklich, dass an dieser Stelle die Transzendenz beginnt. Wenn das so ist, ist der hochgemute Griff nach dem möglichen Schuldigwerden des Menschen ein großer Leichtsinn und schwer zu verantworten und eigentlich nur mit Religion zu rechtfertigen. Und Sie haben ganz zu Anfang durch Ihr Bekenntnis zur Lehre der Erbsünde ja auch praktisch schon zu erkennen gegeben, was sich steuert. Das ist jetzt eine sehr massive Ein sehr massiver Widerspruch, muss aber nicht unfreundlich gemeint sein von mir. Die Sache ist eben so.
Aber wenn Sie den beim transzendenten Grund des Selbst, also bei der Grundverborgenheit des Ich ansetzen und dann von Transzendenz sprechen, sind Sie derjenige, der religionsphilosophisch endet, mit Verlaub, als Strafrechtler. Das will ich einfach nochmal sagen, denn ich würde als Theologin sagen, das ist genau umgekehrt der Grund, weswegen wir von der Schuldfähigkeit des Menschen reden können, obwohl neuronale Verstrickungen uns zu dieser Art von neuem Schicksal nicht entrinnen lassen. Und deswegen geht es auch nicht nur um Schuld, so wie Sie das ganz drastisch beschreiben und wenn man so den Fluch der bösen Tat, sondern es geht, und da wird es dann sozial und da wird es dann auch interessant, auch um Entschuldung in dem Sinne, dass man eben nicht die Ausrede in der Determination sucht, sondern im Zuspruch des anderen, ja, dir ist deine Schuld vergeben. Also unsere Beziehung wird wieder heil. Wenn man nämlich diese Art von Entschuldung wissenschaftstheoretisch approbiert, ist es das eine, aber wenn man sich daraus eine Gesellschaft überlegt, die nicht mehr in der Lage ist, nicht nur Schuld einzugestehen, und damit meine ich nicht diese medialen Sündenbänke, die wir jetzt überall aufbauen und diese öffentlichen Bußrituale, die in Wahrheit ja keine sind, diese pseudo-zerknirschten Politiker oder Banker, sondern diese echte Bitte um Entschuldigung, der eine Antwort erfolgen kann. Denn da kommt die Freiheit auch neu ins Spiel. Also als Theologin würde ich immer sagen, der Moment der Freiheit ist in den Grenzen spürbar, wo ich schuldig werde, aber natürlich in seiner unglaublichen Befreiung, da wo jemand sagt, ich vergebe dir, es ist wieder gut. Das ist eine Art von Freiheit, die man eben nicht aus sich selbst heraus hat, sondern die einem zugesprochen wird. Und das ist ein Freiheitsverständnis, was, glaube ich, mittelbar auch die Rolle zum Beispiel des Gerichtes berührt, weil ja da die interessante Frage ist, geht es da nur um Strafe? Oder geht es nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, im modernen Strafrecht immer auch darum, dass nach der Absolvenz der Haftsprache ein neuer Anfang möglich ist? Also heißt, diese eine schlimme Tat, mich nicht ein für alle Mal verdammt aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, sondern wieder zu ihr hinzuzutreten. Und die interessante Frage, die Sie ja gestellt haben, ist, was ist eigentlich mit den Opfern, die mit den Folgen der bösen Tat dummerweise ja bis zum Ende ihres Lebens leben müssen?
Ich würde ganz gerne gleich wieder erwidern, aber er ist jetzt dran. Nicht mal, weil vorhin schon wir konkurriert haben, aber ich behalte mir noch vor, auf Sie zu erwidern. Sie beide, bitte.
Ja, ich würde eine Sache vielleicht noch versuchen klarzustellen. Es geht mir nicht darum, dass die neuronale Determiniertheit, um das so mal zu nennen, Begriffe obsolet macht wie Autonomie, Entscheidung, Wahl in einem bestimmten Sinne des Wortes. Wenn ich mit Wahl zum Beispiel meine, ich habe vor einer Handlung unterschiedliche Handlungsoptionen antizipiert, ich habe die bewertet, ich habe die kurz- und langfristigen Konsequenzen abgewogen, dann kann ich das und habe dann eine Entscheidung getroffen, weil ich gesagt habe, okay, diese Konsequenz ist die, die mit dem maximalen Produkt von Erfolgswahrscheinlichkeit und Anreiz beispielsweise verbunden ist, die wähle ich dann. Das kann ich weiter so sagen. Nichtsdestotrotz ist das Problem, was jetzt, glaube ich, bei dem Schuldbegriff auftaucht. Wenn ich davon ausgehe, dass dieser ganze Prozess des Abwägens und Hin- und Herwägens und konsequenten Antizipierens selber ja nichts ist, was nicht auch einer kausalen Determination unterliegt, dann kann ich diese Kette, also ich kann dann die Frage stellen, warum ist der Person in diesem Moment diese schlimme Konsequenz in den Sinn gekommen und sie hat dann im letzten Moment entschieden, ich mache das nicht. Ich habe zu viel Mitleid mit der Person. Und warum ist das bei einer anderen Person im gleichen Moment nicht so gewesen? Entweder gibt es dafür keine Ursache, und wenn es keine Ursache gibt, ist es Zufall, oder es gibt eine Ursache. Und dann kann ich völlig, dann bin ich sofort im Spiel der Erklärung, kann fragen, okay, was gab diese Entscheidung, wieso ist diese Person eine geworden, die überhaupt ständig abwägt, andere Leute sind viel impulsiver, warum ist die so? Ja, das ist ein komplexes, also, und da gebe ich Ihnen recht, heute absolut nicht wirklich ansetzen verstandenes interaktives Geflecht von genetischen Anlagen, Umweltbeziehungen, Sozialisationsfragen. Insofern stellt das auch überhaupt nicht im geringsten in Frage, dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung haben, Menschen so zu sozialisieren, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen und Schlimmeres tun. Das ist überhaupt keine Frage. Lassen Sie mich ein Beispiel, ich würde gerne eine Abstimmung machen, geht in 2 Minuten. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, es ist eine Science-Fiction-Geschichte, aber die illustriert, glaube ich, den Punkt. Gerichtsverhandlung und vor Gericht steht ein entsetzlicher Mensch, stellen Sie sich jemand wie Hitler vor. Alle Taten sind nachgewiesen. Es besteht kein Zweifel, dass der diese Taten vollbracht hat. Das ist jemand, der ist im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte nach Paragraph 20. Man hat keine Hirntumoren, und irgendwas festgestellt, der kann abwägen, entscheiden, hat trotzdem diese furchtbaren Dinge getan. In letzter Sekunde sagt der Anwalt, wir haben hier noch eine Evidenz, die wir den Richter bitten, zur Kenntnis zu nehmen. Was Sie wissen sollten für Ihr Urteil, dieser Mensch ist nicht normal aufgewachsen, den haben wir gebaut. Ein geheimes Forschungsprojekt gewesen, es war ein voller Erfolg, wir wollten so einen furchtbaren Menschen bauen und wir haben den in eine künstliche Umwelt gesetzt, wir haben die neuronalen Verschaltungen so gesteuert, wir haben die genetischen Codes programmiert, wie gesagt, das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Ändert, oder die Frage, wer von Ihnen würde jetzt sagen, dieser furchtbare Mensch ist schuldig für die Taten und wer würde sagen, die Konstrukteure sind schuldig?
Sie müssen dann die Abstimmung tun.
Ja, nein.
Genau. Also wenn Prämisse ist, die Geschichte, die müssen Sie natürlich für bare Münze halten, ist Science Fiction, aber nehmen wir an, es wäre so.
Es ist eins, das wollte ich sehen, und dann
genau. Es ist absolut unabweisbar, dass dieser Mensch Produkt eines gezielten Sozialisations-, genetischen Programmierungsprozesses und so weiter ist. So, wer glaubt, dass dieser Mensch trotzdem schuldig ist? Na, ist jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Ich will nur den Punkt instruieren. Wenn Sie jetzt keine Entscheidung treffen, dann enthalten Sie sich. Wer meint denn, dass eher die Konstrukteure vor Gericht zu stellen wären? Das ist wunderbar. Wir haben so, ich würde sagen, 2/3 zu 1/3. Letzte. Beide. Okay, oder beide. Das mag auch. Das mögen. Ja, wer glaubt, dass beide schuld sind?
Ja, ich habe deinen Arm zweimal gesehen.
Okay. Und letzte Frage, dann gebe ich das Mikrofon wieder ab. Ersetzen Sie mal in Gedanken die Konstrukteure, die diesen Menschen in Anführungszeichen gebaut, konstruiert, programmiert haben, ersetzen die jetzt den Konstrukteur durch das Produkt aus Genetik und Lerngeschichte und Lebenserfahrung und kausaler Determination durch das Produkt von genetischen Anlagen und Lerngeschichte. Ändert das für Sie was? Jetzt frage ich nur noch die eben gesagt haben, die Konstrukteure sind schuld. Wenn Sie das ersetzen durch diese andere Kausalgeschichte, würden Sie jetzt wieder sagen, derjenige ist schuld?
Ich finde, Sie erzählen die Geschichte falsch, mit Verlaub. Sie,
gerne.
Sehr. Nein, ich bin nein, ernsthaft. Sie können nicht, also man kann nicht Konstrukteure, die ja offensichtlich Menschen sind, irgendwelche Laborforscher, ersetzen durch Geschichte, Sozialisation, warum? Was auch warum? Immer, weil warum? Es sich nicht um Subjekte handelt. Das man kann nicht das Rolle. Eine Subjekt durch... Ne, das, doch, ja. Natürlich. Denn bei den Konstrukteuren kann man in der Tat davon reden, dass sie schuldig geworden sind an diesen Menschen, den sie da fabriziert haben. Bei der Geschichte kann ich nicht sagen, du bist schuldig, liebe
das
Geschichte.
Das ist richtig.
Naja, aber, das ist das Erste.
Aber die
ist
Schuld
aber wichtig.
Wird verlagert.
Und das Zweite ist, und das finde ich interessant, dass Sie so locker mal sagen, ein Mensch. Hm? Also Sie haben ja schon eine ganz steile Annahme getroffen, nämlich dass diese Figur, diese in Ihrer Schilderung ganz mechanistisch erzeugte Laborfigur ein Mensch sei. Also hochgradig anspruchsvolle Unterstellung. Und wenn es sich um einen Mensch handelt, würde man in der Tat sagen, dann greifen solche Dinge wie Verantwortung. Also müssen Sie jetzt nochmal beschreiben, woran machen Sie fest, dass es sich da um einen Menschen handelt und nicht um irgendein Apparat, einen besonders schlauen Roboter oder was auch immer. Ich sage das nur deswegen, weil ich glaube, dass Sie dann merken, die Suggestion dieser Evidenz wird ein bisschen zweifelhafter, wenn man nochmal genau fragt, mit welchen Begriffen arbeiten Sie eigentlich?
Ich möchte mal kurz unterbrechen. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Gedankenexperimente eigentlich zu nichts führen. Sie müssen jetzt nochmal was sagen dazu, das ist klar. Ich würde doch bitten, zur Realität zurückzukehren.
Das Experiment soll ja nur einen Punkt illustrieren, der eigentlich eine philosophische These ist. Das heißt, wir können dieses konstruierte Wesen auch ersetzen durch einen ganz normal aufgewachsenen, realen Menschen. Die entscheidende Frage ist, was sind die Bedingungen, unter denen wir einen Menschen für seine Handlung für schuldig empfinden? Und da gibt es zwei Sichtweisen, die kann man in einem Satz auf den Punkt bringen. Entweder ich glaube, dass das Verhalten und die Entscheidung auch von uns hier allen, nicht konstruierten, unterstelle ich jetzt mal, letztendlich, nicht, dass man das wissenschaftlich im Moment rausfinden kann, aber man kann entweder der Auffassung sein, da gibt es eine Kausalkette, die reicht in Zeiten zurück, wo es mich überhaupt noch nicht gab. Das heißt, ich habe nicht entschieden, dass ich jemand bin, der einigermaßen vielleicht reflektieren kann, der an bestimmten Dingen Spaß findet, der Gitarre spielt, ich weiß nicht mehr. Das habe ich alles nicht entschieden.
Das ist alles viel zu spekulativ.
Und lass mich kurz ausreden. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass das wahr ist. Ich stelle eine konditionale Frage. Wenn das wahr wäre, können wir dann von Schuld sprechen? Und wenn wir jetzt antworten, dann können wir nicht mehr von Schuld sprechen. Dann ist die Frage, hilft es uns weiter zu sagen, vielleicht ist das ja nicht wahr, was Sie jetzt sagen, das ist alles Fiktion. Ja gut, springen wir ins andere Universum. Es ist nicht kausal determiniert. Es gibt keine kausale Kette, die wie ein Uhrwerk zu dieser Handlung führt. Die Welt ist tatsächlich nicht so. Sie ist nicht determiniert.
Also die Frage,
warum dann zieht jemand den Abzug? Dann kann es nur Zufall sein.
Also
es gibt kein Drittes zwischen...
Mit solchen denkerischen Operationen kann man dem realen Phänomen von Verbrechen und Strafe nicht beikommen. Die Strafrechtler und Kriminologen haben im Laufe der Jahrhunderte Hunderttausende von Seiten vollgeschrieben. Die müsste man ein bisschen mal zur Kenntnis nehmen, ehe man sich dann auf solche Gedankenexperimente einlässt. Ich will gerne später noch Wir haben noch etwa eine Viertelstunde, bis wir ans allgemeine Publikum übergehen, geben. Dazu etwas sagen. Ich möchte aber dringend Frau Liebknecht bitten, Ihre Meinung jetzt zu äußern, zu den vielen Sachen, die gesagt worden sind. Denn Sie haben eine sehr massive Forderung erhoben.
Ja, also ich bin dankbar, dass Sie auch nochmal auf den Freiheitsbegriff, dass Frau Bahr nochmal auf den Freiheitsbegriff am Anfang eher zu sprechen kam. Das ist natürlich wahr, den Freiheitsbegriff müssen wir hochhalten, das ist natürlich auch meine Auffassung, dass man den insofern hochhalten muss, als gerade wenn man auch den Menschen als ein sündiges Wesen sieht, ja, der sich nur mit Mühe der Sünde entziehen kann, dann ist ja natürlich aber das Entziehen ist einem natürlich mit einem Quäntchen Freiheit verbunden, sonst geht es ja gar nicht, sonst ist genau alles determiniert. Also gerade ich würde es immer sagen, der Mensch, das Wesentliche am Menschen ist etwas auch bei jedem einzelnen Menschen ein Teil des Undefinierbaren. Das macht den Menschen aus, dass er überraschend ist. Das kennt jeder von Ihnen kennt es, dass eine gute Freundin, der Sie sehr wohlgesonnen sind, plötzlich komisch wird oder umgekehrt jemanden, den Sie als einen sehr aggressiven Nachbarn, den Sie immer plötzlich absolut gutartig ist, weil Sie gerade krank sind. Ja, also kurzum, die Menschen, bei den Menschen, das Verhalten der Menschen ist nicht so definiert. Das stimmt ja einfach auch gar nicht. Das ist nicht vorhersehbar. Es gibt da keine Garantien. Und andererseits aber würde ich sagen, dass der Freiheitsbegriff, wie was Sie ganz am Anfang geäußert haben, wie glücklich alle waren, damals auch in Hamburg die Freiheit der Presse empfangen zu haben, selbstverständlich. Und ich glaube, die Iraner würden Luftsprünge machen, wenn sie das endlich hätten. Das ist vollkommen klar. Nur, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Freiheit natürlich schon lange Zeit jetzt inauguriert ist oder über zwei Generationen immerhin befestigt worden ist. Und da sehen die Situationen etwas anders aus. Das heißt, es ist auf der einen Seite immer noch schützenswert, aber wir halten das für so selbstverständlich, dass wir in die molluskenhafte Seite der Freiheit geraten, die eine vollkommen verantwortungslose Seite übrigens auch hat. Ja? Das darf man nicht ganz vergessen. Das heißt also, jeder ist sozusagen der Herr über alles, was ihm so zusteht und was er so tun darf. Und dann kommen wir auf ein ganz, ganz, ganz problematisches Spielfeld auch, weil es weder durch Religion noch durch andere klare ethische Prinzipien scharf genug geregelt ist. Das finde ich schon. Also die Freiheit ohne eine, ohne ethische Prinzipien, die aber auch knallhart durchgesetzt werden, ist nichts wert. Schlicht und ergreifend.
Naja, in der Theologie würde man ja sogar so weit gehen zu sagen, und das finde ich ist ein großes Erbe, dass nur wer sich binden kann, auch wirklich frei sein kann. Nämlich nur nicht in dem Sinne, dass man so feiert als so eine konsumistische Dauermöglichkeit empfindet, wo man alles machen kann, was man will, sondern eine Freiheit, die mich auch von mir selber zum Beispiel befreit. Ich glaube zum Beispiel, dass der Grund des Drucks, den Menschen empfinden, bei zu viel Freiheit dazu führt, dass sie glauben, sie müssten sich den idealen Lebenslauf zusammenschneidern. Und dann schlägt plötzlich das Schicksal zu oder das Glück, ja, oder die Liebe und alles wird ganz anders. Und wenn es richtig blöd läuft, steht man dann vor den Brücken, vor den Brocken seiner ehemaligen großartigen Biografie, die man sich meinte, basteln zu müssen. Also Performance nennt man das ja mittlerweile oder ja, CV, und weiß überhaupt gar nicht mehr, was einem geschieht. Und deswegen ist diese alte theologische Einsicht, dass nur die wirklich frei sein können, die auch mit den Grenzen ihrer eigenen Freiheit umgehen können und das auch als eine Chance begreifen. Ja, dass die Freiheit zum Beispiel, ganz blöder Satz, aber dass meine Freiheit schon in meiner Familie da aufhört, wo ich mit anderen zusammenlebe, das ist eben nicht nur Zwang, sondern auch eine gute Form von Selbstbegrenzung.
Darf ich dazu noch mal sagen? Das geht ein bisschen über die Freiheit hinaus, hat aber damit zu tun. Ich fand immer ganz wunderbar den Theologen Emmanuel Levinas, in einer Hinsicht insbesondere. Der hat, was das Gebot der Nächstenliebe und die Tötungshemmung, die wir uns auferlegen müssen, dass wir unsere Nächsten nicht töten, einfach so. Ja? Der hat es sehr schön immer charakterisiert als die Anwesenheit Gottes in dem Moment, wo wir ins Antlitz des Nächsten blicken. Das finde ich eine wirklich tolle Formulierung. Das heißt, die Tötungshemmung und das Verbot, einem Nächsten zu schaden, ihn zu Schande zugrunde zu richten, die muss eigentlich durch das im Antlitz des anderen mit entstehen. Und nur dann ist Gott im Bunde, weil wir Gott nicht sehen können und wir über seine Existenzweise zu wenig wissen letztlich.
Nicht wissen.
Das ist eine, finde ich, eine sehr, sehr geglückte Form, wie gesagt, die menschliche Beziehung immer wieder rückzuschließen auf den Blick, auf das Antlitz des anderen, das nicht zerstört werden darf. Ja. Das ist eine für mich eine, also das hat er sehr weit ausgeformt, aber es ist eine gloriose Formulierung, finde ich. Also das Wesentliche des ethischen Prinzips des Zusammenlebens und Zusammenseins und Wirkens eigentlich bekräftigt.
Also das ist alles sehr ehrenwert und wir sind hier im Namen des Verlags der Weltreligionen und es ist gut, dass wir so theologisch sprechen. Aber ich muss noch ein bisschen mal die erkenntnistheoretische Seite der Sache betonen. Das alles, was Sie hier sagen, sind Glaubensinhalte. Was ich vorhin versucht habe darzulegen anhand von Kant, dass selbst ein so rationaler Philosoph, oder gerade weil er so ein rationaler Philosoph ist, sagt, diese letzten Dinge des moralischen Selbst sind unergründlich. Das ist etwas, denn da kann man nicht zurückgehen. Die Unhintergehbarkeit des Individuellen ist klar. Und das Strafrecht hat seine Konsequenz insofern daraus gezogen, als die Vorschrift, die über Zurechnungsfähigkeit entscheidet, im Strafgesetzbuch eine Ausschlussklausel ist. Zurechnungsfähig ist nicht wer. Wenn dieser negative Katalog abgehakt ist, dann wird vermutet, dass jemand zurechnungsfähig ist. Das weiß es niemand. Staatsnotwendige Fiktion sei die Schuld, hat ein großer Strafrechtler mal gesagt. Klingt zynisch.
Da haben Sie Ihr Glaubenssystem.
Ja, aber das ist, ja, aber da wird aber gesagt, warum. Und dann muss man anfangen abzuwägen. Was wäre denn die Alternative, wenn wir den Freiheitsbegriff positiv nicht annehmen, sondern wirklich uns auf Null brächten? Die Konsequenz wäre, entweder man macht gar nichts, man lässt alles laufen, indiskutabel, oder man konditioniert. Und wenn man mit Herrn Singer spricht, dem entschiedensten Vertreter dieser scharfen Richtung, der sagt, natürlich, man muss aufpassen, man muss mit denen was machen, man muss sie einsperren, man muss sie wieder rauslassen, je nachdem. Die Strafrichter wissen aus der Tradition totalitärer Regime, dass das Ende der Freiheit ist. Und selbst wenn man sie nicht beweisen kann, ist solange die neuronale Repräsentation des Nichtbestehens der Freiheit, des Nichtbestehens seines Ichs, der völligen dezentralisierten Tätigkeit des Hirns, solange man das nicht beweisen kann, ist die Fiktion der Freiheit das Humanere. Wir würden uns im Ergebnis vielleicht treffen, aber wir begründen es anders. Wir sind nicht so sicher in der religiösen Fundierung, sondern man wägt ab, was passiert, wenn man den Menschen für unfrei erklärt. Über die ganze Gesellschaft unfrei, dann haben wir den wie heißt dieser Film, wo die Menschen zur Maschine werden, der berühmte Film mit Gustav Fröhlich, Ende der 20er Jahre, ich komme jetzt nicht drauf, berühmter Film, Metropolis, natürlich. So, Fritz Lang ist das, nicht wahr? So läuft es dann. Und die Strafrechte haben Erfahrungen damit. Und deshalb würde ich meinen, wir sind jetzt soweit, nachdem alles hin und her erörtert worden ist, mal aus dem Publikum Meinungen entgegenzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass Reinhard Merkel etwa, ein Spezialkollege von mir, der über diese Dinge viel mehr weiß, als wir alle zusammen, nicht wahr, sich vielleicht äußern möchte oder auch jemand sonst. Ich bitte darum. Wir haben noch eine Viertelstunde. Muss man ein bisschen in den Hintergrund treten, damit ich sie sehe.
Ich fand das ganz interessant. Ich kann es nicht so gut wie Sie sagen, aber ich versuche es mal auf meine Weise. Als kleines Kind wurde mir öfter mal gesagt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dass das alles vorherbestimmt. Und ich, je öfter ich, als ich Erwachsener wurde, ich fing immer mehr an, dagegen zu rebellieren, weil ich dachte, dann bin ich ja eine Marionette. Und das wollte ich nicht. Jetzt höre ich Neurobiologie im Prinzip das Gleiche. Ich habe mich schon gefragt, ist das das Gleiche? Könnte ja sein. Und da ist mir aufgefallen, eine Marionette bedeutet, dann ist eigentlich der Sinn des Lebens für mich weg. Also ich würde gerne, ich hoffe, Sie werden es nie beweisen, weil ich irgendwie den Eindruck habe, 1% würde ich mir gerne noch behalten, das entscheide ich so. Ich möchte selber Erfahrungen machen, ich möchte selber denken. Und ich möchte Entscheidungen treffen können und ich hoffe, dass es klappt, weil sonst das Individuum für mich weg ist. Wo ist der Sinn des Lebens?
Ja. Nein, sind Sie einverstanden, dass wir ein bisschen sammeln? Oder möchten Sie gleich erwidern?
Ich würde Sie da gerne etwas, wie soll ich sagen, beruhigen. Weil in einer bestimmten Weise ändert es ja nichts. Also, wie ich das am Anfang gesagt habe, besteht ja kein Zweifel, dass wir Wesen sind, die Empathie empfinden, die Mitleid empfinden, die eine Tötungshemmung haben. Die meisten glücklicherweise. Die man vielleicht abtrainieren kann, auch das ist wahr. Wir sind Wesen, die in die Zukunft projizieren können. Wir können hier sitzen und uns Gedanken darüber machen, wie wir mal den Lebensabend in ich weiß nicht wie viele Jahren verbringen. Das sind alles fantastische Fähigkeiten. Die werden ja nicht plötzlich wegreduziert. Ich glaube, das Missverständnis, wenn man so argumentiert, wie ich das heute vielleicht ein bisschen sehr provokant an manchen Stellen gemacht habe, wenn man so argumentiert, ist ganz oft der Reflex bei Zuhörern, dass sie sagen, ja, dann bin ich ja nichts als eine Marionette, haben sie gesagt. Nein, Sie sind genauso ein Mensch mit all diesen kognitiven, emotionalen, sozialen, empathischen Fähigkeiten wie immer schon. Alles, was ich gesagt habe, ist, dass all diese Fähigkeiten nicht aus irgendeinem mysteriösen, indeterministischen Selbst entspringen. Alles, was ich gesagt habe, ist, dass all diese Fähigkeiten zum Teil schon heute, zunehmend besser, vielleicht in 10 Jahren, naturwissenschaftlich erklärbar sind. Das ist die These. Aber dadurch ändert sich ja nichts. Ich meine, ändert sich der Geschmack eines schönen kalten Bieres dadurch, dass Sie das chemisch analysieren und bis ins Einzelne nachvollziehen können, welche sensorischen Hirnregionen aktiv sind. Es bleibt derselbe Geschmack. Nichtsdestotrotz ist es nicht trivial. Es spielt die Frage der Schuld. Da haben wir eben sehr provokant diskutiert. Da spielt es eine große Rolle. Aber ich glaube, ansonsten...
Nein, das brauchen wir. Wir haben zu zweit eins, ein weiteres können wir nicht entbehren. Also, ehe das weitergeht, Reinhard Merkel.
Lassen Sie ihn noch reden. Also, ich bin eigentlich Anhängerin.
Nein, das ist jemand anders. Okay. Dann ganz hinten. Kann man ihm mal ein Mikrofon geben? Normalerweise werden solche Mikrofone dann rumgereicht im Publikum.
Vielen Dank. Wir haben ja eine hochinteressante und aus allen 4 Perspektiven sehr kompetente Diskussion gehört. Zahlreiche solche Diskussionen gehört, manche auch mitgemacht. Die hier gehört zu den besten, die ich erlebt habe, das vorweg. Ich habe mich eigentlich jetzt nur gemeldet, um das Bedenken der Dame, die eben gesagt hat, wenn ich mir vorstellen muss, ich bin eigentlich eine, wie immer komplexe, aber eben doch eine Marionette, dann verliert das Leben für mich seinen Sinn. Deswegen habe ich mich gemeldet. Herr Goschke hat das eigentlich Erforderliche dazu schon gesagt. Ich möchte eine Ergänzung machen. Niemand, auch der strikte Determinist, kann sein eigenes Verhalten aus der Innenperspektive seines Ichs als determiniert erleben. Das ist vollkommen ausgeschlossen und das ist auch ganz und gar unstreitig in der philosophischen Diskussion spätestens seit Kant. Dass man sich selber nicht als determiniert erleben kann, auch wenn man glaubt, man sei determiniert. Deswegen ändert sich für ihr Leben tatsächlich überhaupt nichts. In dem Maße, in dem die Wissenschaft kausale Determinismen, was immer das genau heißen mag, aufklären kann. Ich möchte eine zweite Ergänzung für die Diskussion, für den Fortgang der Diskussion vorschlagen. Bei aller hohen Kompetenz der Dinge und Beiträge, die wir gehört haben, ist das manchmal ein bisschen nebeneinander hergelaufen. Herr Goschke, Sie haben dankenswerterweise die wesentlichen Begriffsunterscheidungen am Anfang vorgenommen und angemahnt. Eine habe ich vermisst. Die zwischen Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Frau Bahr hat oft Dinge formuliert, die einfach aus der Perspektive der Handlungsfreiheit formuliert waren. Der große amerikanische Philosoph John Dewey hat mal gesagt, wofür Menschen gekämpft haben im Namen der Freiheit, ist komplex und vielfältig gewesen, aber sicher hat niemals dazu gehört, der Kampf um die metaphysische Willensfreiheit. Selbstverständlich hat die Aufklärung für Freiheit gekämpft, aber nicht für Willensfreiheit. Das ist eine Frage der Philosophie. Die Neurowissenschaften steuern heute etwas dazu. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Und wenn wir über Strafrecht, ich bin auch Strafrechtler, ich bin Schüler und Freund von Klaus Lüdersen, wenn ich das dazu sagen darf. Die Strafrechtler sind primär interessiert an der Willensfreiheit. Und ich kann nur und tue das jetzt ganz pauschal im Wesentlichen unterschreiben und unterstreichen, was Herr Goschke gesagt hat. Daran geht kein Weg vorbei. Der Mensch ist ungeheuer viel komplexer. Gebe ich Ihnen auch recht, Frau Bahr. Wir haben jede Menge weiterer Dinge, die uns interessieren. Und wenn wir einen Roman von Frau Levitscharow lesen, interessiert uns überhaupt nicht das höchst komplexe Neuronengewitter in ihrem Gehirn bei den besten Einfällen, die sie hatte, sondern wie der Einfall ästhetisch auf uns wirkt. Das schließt sich aber wechselseitig einfach nicht aus. Und die Strafrechtler, und da hat Klaus Lüdersen schon mit Recht darauf hingewiesen, interessieren sich natürlich dafür, ob wir davon ausgehen müssen, dass Willensentschlüsse auf irgendeine Weise kausal determiniert aus dem Gehirn stammen. Das Gehirn ist nun mal ein physikalisches System und folgt in seinen Veränderungen, Naturgesetzen. Gleichwohl, und da stimme ich auch Klaus Lüdersen zu, mein letzter Satz, wir können nicht verzichten auf einen vernünftigen Schuldbegriff. Wir müssen nur die Schulddiskussion auch innerhalb des Strafrechts neu führen, um die Vernunft unseres Fundaments zu überprüfen und gegebenenfalls da und dort zu korrigieren.
Sie wollten sprechen. Ja. Ja, Sie sind dran jetzt. Ich achte schon auf die Wortmeldungen.
Da ist ja viel schon gesagt. Ich hatte vorhin angesetzt zu sagen, dass ich eigentlich eine Anhängerin bin, eher dieser naturwissenschaftlichen Betrachtung von Determinismus, dass man festgelegt ist durch Gene und durch das, was man erlebt, durch die Verformung des Gehirns im Laufe einer Biografie. Und wir haben also eine äußere Freiheit, das ist diese Handlungsfreiheit immer mehr, aber wir werden uns bewusst, dass wir keine Willensfreiheit haben oder jedenfalls begrenzt. Wir haben nicht die Möglichkeit von 360 Grad, sondern wir haben ein kleines Spektrum, innerhalb dessen wir uns bewegen können. Und dann habe ich mal gesagt, da sind wir bei der Frage, ob es einen freien Willen gibt. Es gibt ihn nicht, aber wir müssen ihn fordern, denn wir müssen Verantwortung verlangen. Das heißt, aus der Sicht eines Juristen bin ich der Ansicht, dass wir zum Schutz der Gesellschaft am freien Willen festhalten müssen, so paradox wie das ist. Und da beginnt die Größe des Menschen aus meiner Sicht, dass er nämlich die Freiheit hat, die Schuld zu bekennen, zu ihr zu stehen. Das ist die einzige Freiheit, die er hat, aus meiner Sicht. Und wenn wir das alles wissen, dann werden wir auch sehr viel humaner sein können und dann werden wir uns diesem jesuanischen Betrachtung der Vergebung auch annähern können. Dann werden wir danach handeln, weil wir wissen, dass der andere schuldlos schuldig wird. Also das ist so ein bisschen der Versuch vielleicht, aus diesen verschiedenen Richtungen geisteswissenschaftlich, philosophisch und naturwissenschaftlich eine Melange zu machen. Auf die warte ich immer. Und das ist also in dieser Diskussion, finde ich, auch sehr gut gelungen, an und für sich, da in einen Diskurs zu kommen, so unterschiedlich die Sprachen auch sind und die Hintergründe des Wissens und des Weltbildes.
Lob der Juristen. Ich finde, diese Disziplin bringt immer wieder Begriffsschärfe da, wo manchmal vielleicht die Hermeneutikerinnen nicht ganz so scharf sind. Aber in der Tat hatte ich die Handlungsfreiheit deswegen so stark gemacht, weil mir der Monismus auf Willen einzugehen, auch in juristischer Perspektive, etwas eingeschränkt zu sein scheint, weil eben der Hinweis auf Verfassung und andere Dinge ja eben zeigt. Es geht eben nicht in der Freiheitsdebatte nur um Willen, sondern in der Tat um Handlungen, es geht sogar um Meinungs- und Gedankenfreiheit, was immer das dann auch ist. Ja, das hängt natürlich dann wieder davon ab, ob man eine Willensfreiheit annimmt und was das dann eigentlich heißt. Also diese Unterscheidung finde ich großartig. Mein Plädoyer wäre nur, weder eine Melange der vielen Perspektiven noch die Entscheidung für eine Perspektive auf den Menschen, sondern die vielen Perspektiven und, um es mal Kassierer zu sagen, symbolischen Formen, das kann man ja in Hamburg tun, ernst zu nehmen, um dann deutlich zu machen, das Tolle an den Wissenschaften ist doch, dass wir eine multiperspektivische Dimension erkennen und damit überhaupt natürlich noch gar nicht eingeht, dass wir noch ganz andere Dimensionen von uns selber haben, also die künstlerische, die religiöse, wie auch immer. Also eher ein Plädoyer dafür, das auszuhalten, dass es eben nicht einen Erklärungsmonismus gibt und schon gar keinen Verstehensmonismus. Das ist das eine und dann muss ich natürlich darauf eingehen, auf die Zuhörerin, die nochmal daran erinnert hat, dass man ihr gesagt hat, Gott hat einen Plan für dein Leben. Diesen Satz kann man ja sehr unterschiedlich interpretieren und auch hören. Die eine Variante ist, mach dir keine Sorgen, egal was du tust, es wird schon gut gehen, ja? Also Gott segnet alles, was du tust. Das ist die befreiende Variante. Die andere Variante, und die hat es natürlich in der Religionsgeschichte zuhauf gegeben, ist die demütigende. Die nämlich heißt, egal was du machst, im Zweifel ist es immer der falsche Weg, ja, und da wird dann eine demütigende, beschämende Weise der Prognose über die eigene Lebensgeschichte draus und wie das oft geendet hat in religiösen Biografien, wissen wir. Deswegen finde ich es auch da über den Satz selbst noch gar nichts entschieden, sondern entscheidend ist, wie haben Sie das gehört und was haben Sie daraus gemacht? Ja, also in dem Moment, wo Sie eine Entscheidung getroffen haben, aber vielleicht auch im Rückblick. Und deswegen finde ich in der Tat den Hinweis so wichtig, dass selbst wenn wir Determinanten über unser Leben annehmen, egal ob die soziologisch oder naturwissenschaftlich zu beschreiben sind, dieses Ineffabile, also das Selbstgeheimnis, auch das sich selbst verborgen sein, eben immer Teil dieser Geschichte über das ist, was wir selber sind. Und selbst wenn wir die Biografie der schon gelebten Vorfahren erzählen können, können wir unsere eigene eben nicht zu Ende erzählen. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein.
Jetzt bitte dort und dann wird Herr Gott gesagt haben.
Bei der sehr spannenden Diskussion fehlt mir so ein bisschen die praktisch-menschliche Ebene. Wir Menschen haben Schuldgefühle und wir haben auch Schamgefühle. Ich habe sehr viel beruflich mit Menschen zu tun, die sehr bedrückt sind durch ihre vorbewussten oder bewussten Schuldgefühle. Und da hilft es ihnen wenig, wenn ich ihnen sage, ja, also die Hirnforscher haben jetzt festgestellt, sie müssen sich gar nicht schuldig fühlen. Und es hilft ihnen auch nichts, wenn ich sage, ja, ich erkenne da keine Schuld, denn sie selbst können es nicht glauben. Und das Einzige, was sie befreit von diesem schlechten Gefühl der Schuldgefühle, ist die Annahme dieser Schuldgefühle und der Schuld, das Bekenntnis und die Einsicht. Und dann können sie wieder frei entscheiden, wie sie ihre Beziehungen führen. Denn meistens fühlen wir uns ja in Beziehungen schuldig und oft auch zu Recht. Also ich glaube nicht, dass es Beziehungen gibt ohne Schuld. Und dazu zu stehen und das zuzulassen und das zu erkennen, befähigt mich überhaupt weiter zu leben. Und ich möchte auf diese Schuld- und Schamgefühle nicht verzichten in meinem Leben. Ich finde, dass die Gesellschaft sehr dagegen agiert und suggeriert, als könnte man schuldfrei und schamfrei leben. Also ich halte es da mehr mit George Bernard Shaw, der gesagt hat, Freiheit bedeutet Verantwortung. Und das ist der Grund, warum sich die meisten Menschen dafür fürchten. Und ich finde, das gehört alles zum Leben.
Jetzt wird Herr Goschke was erwidern. Und dann habe ich erlaubt, mich selbst nochmal auf die Liste zu setzen. Bitte.
Ja, vielleicht zunächst zu Ihren Anmerkungen würde ich absolut zustimmen. Also aus der ich habe überhaupt nicht über die subjektive Innenperspektive gesprochen, wobei auch das ein hochspannendes Thema ist, natürlich im ganzen Zusammenhang mit Freiheitserfahrung. Da gibt es hochspannende Dinge, die man berichten könnte aus der Forschung. Wie entsteht dieses Gefühl? Warum haben wir eigentlich alle das Gefühl, frei entscheiden zu können? Warum haben wir das Gefühl, nicht determiniert zu sein? In einem gewissen Maß, manchmal haben wir das Gefühl. Und wie entstehen solche Schuld- und Schamgefühle? Da wäre vieles zu sagen, aber jetzt in der Kürze der Zeit will ich nur sagen, selbstverständlich, also die entlastende Wirkung jemanden, der an einer schweren Schuldgefühlen leidet, ihm jetzt zu sagen, naja, die Neurowissenschaften sagen, das ist alles nur das Gehirn, das kann mitunter bei einigen Menschen auf eine bestimmte Disposition treffen, dass sie sagen, okay, dann bin ich vielleicht auch etwas exkulpiert, aber ich gebe Ihnen völlig recht, da gibt es ganz andere Dinge, die man im psychotherapeutischen Diskurs mit so einem Menschen tut. Und das geht aber nochmal auf die Antwort, die ich eben gegeben habe, diese sehr abstrakte metaphysische Determinismus-These, hat an der Stelle reicht, die kann man sonst nicht durchreichen in diese lebenspraktischen Kontexte, wo wir miteinander interagieren und uns verstehen als intentionale Wesen, die schuldig werden können. Und das ist vielleicht in der Diskussion manchmal auch ein bisschen durcheinander gegangen, dass sozusagen ich ja nicht behaupten will, dass diese lebensweltlichen Dinge sozusagen damit weggewischt werden. Und da stimme ich auch mit Herrn Singer, der mehrfach zitiert wurde, nicht in allen Äußerungen überein. Und für die Unterscheidung von Handlungsfreiheit und Willensfreiheit bedanke ich mich. Das ist natürlich eine absolut entscheidende Unterscheidung und vieles, was in der psychologischen Forschung gemacht wird zum Begriff Volition, ist natürlich eigentlich Forschung über Handlungsfreiheit. Und die metaphysische Diskussion oder die philosophische, die dreht über das Verhältnis von Determinismus und Willensfreiheit. Und das muss man wirklich auseinanderhalten, das habe ich am Anfang nicht deutlich gemacht. Also vielen
Wenn
Dank
jetzt
dafür.
Aus dem Publikum, soweit ich sehe, keine Wortmeldung mehr da ist, möchte ich mir erlauben, noch auf etwas hinzuweisen, das bisher ganz zu kurz gekommen ist. Die Frage, die die Strafrichter sich stellen, nach der normativen Rechtfertigung dieser fiktiven Annahme von Schuld, die wurzelt nicht so sehr in der Vorstellung, wir müssen den Schuldigen finden und bestrafen, sondern sie wurzelt vor allen Dingen in der Vorstellung, Entschuldigungsgründe anerkennen zu können. Die freiheitsstiftende Funktion der Schuld besteht darin, dass kein Unschuldiger verurteilt wird. Wenn Sie den Schuldbegriff aufgeben, die persönliche Zurechnung aufgeben, wird unterschiedslos jeder eingesperrt, der irgendwas macht, konditioniert. Und zwar möglicherweise ganz naturwissenschaftlich, ganz dressurmäßig. Das ist gegen alle Art von Aufklärung. Ein wesentlicher Teil der Aufklärung bestand darin, die Möglichkeit der Entschuldigung zu finden. Und wenn die Hirnforschung nach und nach Felder entdeckt, nicht nur Tumoren, sondern auch andere, kompliziertere Vorgänge, werden neuronal abgebildet, sodass wir sagen können mit einer gewissen Evidenz, dieser ist unschuldig. dann ist das ein Freiheitspostulat ersten Ranges. Und die ganze Diskussion über Willensfreiheit und Schuld im Strafrecht wird vor allem darüber geführt, welches Maß an Entschuldigung ist möglich, welches Maß an Verhinderung einer totalitären Konditionierung der Leute, weil man diese Unterschiede einebnet zwischen schuldig und unschuldig, kann verhindert werden. Das ist die Hauptfrage, die das freiheitliche Strafrecht sich gegenwärtig stellt. Ich würde das gerne mal zur Diskussion stellen, wenn es nicht selbstverständlich erscheint. Reinhard, ja? Mikrofon. Mich würde auch interessieren, was die Theologie dazu sagt, zu diesem negativen Aspekt des Schuldbegriffs.
Es ist ein bisschen unbescheiden, dass ich mich jetzt nochmal melde, aber es drängt mich jetzt, eine Ergänzung zu machen zu dem, was Klaus Lüdersen eben gesagt hat, dass ich unterschreibe. Die strafrechtliche Diskussion dreht sich um die Möglichkeit der Anerkennung von Schuldausschließungs- und Entschuldigungsgründen primär. Aber wenn wir jemanden schuldig sprechen, oder der Strafrichter das tut, dann müssen wir sehen, bei der Analyse der Gründe, die wir dafür haben, dass wir am Ende nicht auskommen, nur mit dem Blick auf das, was ein Täter verdient, sozusagen höchstpersönlich verdient. Das Strafrecht sollte ehrlich genug sein, zu sagen, dass ein Schuldverdikt nicht nur darin bestehen kann, dem Täter zu attestieren, das hast du getan, das war rechtswidrig und du verdienst die Strafe und das legitimiert die Strafe vollständig. Es bleiben die Zweifel zurück, die Herr Goschke aus der naturwissenschaftlichen Sicht formuliert hat. Wir müssen mindestens für möglich halten, dass wir jemanden bestrafen für etwas, was er möglicherweise nicht hat vermeiden können. Und wenn das so ist, müssen wir den Blick drehen auf die andere Säule sozusagen der Legitimation von Schuld und Strafe, nämlich die Verteidigung einer Normenordnung unserer Gesellschaft, die wir gegen massive Brüche nicht anders verteidigen können. Wir sehen keinen anderen vernünftigen Weg, als jemanden verantwortlich zu machen, wenn wir ihn nicht, aus den Gründen, die Paragraph 20 nennt, entschuldigen können. Wir haben also zwei Säulen der Legitimation. Das, was wir dem Täter immerhin zurechnen dürfen, als einem sozusagen salopp formuliert von uns und nicht schwer geisteskrank, ein kleines Kind oder die anderen Schuldausschlussgründe. Und zweitens mit Blick auf die Verteidigung der gesellschaftlichen Normenordnung, die anders nicht verteidigt werden kann. Der dunkle Rest, der bleibt. Vielleicht ist das eine fixe Idee. Klaus Lüdersen weiß, dass ich zahlreiche Dinge dazu publiziert habe. Vielleicht ist es meine Spezialidee im strafrechtlichen Diskurs im Moment, zu sagen, es bleibt ein nicht aufhellbarer dunkler Rest. Mit Goethe zu reden, es bleibt ein Erdenrest zu tragen, peinlich. Und wäre er von Asbest, er ist nicht reinlich. Und das sollten die Strafrechtler anerkennen. Und der Erdenrest besteht darin, dass die Verteidigung einer sozialen Normenordnung natürlich ein utilitaristisches Kriterium ist. Zu unser aller Nutzen zuletzt müssen wir dem Straftäter sagen, wir müssen dich verantwortlich machen, selbst wenn du vielleicht nichts dafür kannst.
Dazu noch mal sagen, aber ich vermisse auch in Ihrer Rede etwas für mich absolut Wesentliches im Strafrecht, nämlich die Tatsache, dass es Angehörige oder schwer beleidigte und geschädigte Opfer gibt, für die es eine Kompensation geben muss, dass der das verursacht hat, auch richtig verknackt wird, auf salopp gesagt. Ja? Das heißt, Sie kommen nicht davon los, diese Menschen auch sozusagen zumindest in irgendeiner Weise zu befriedigen, dass sie nicht die eigenen Waffen in die Hand nehmen und den umlegen. Ist doch vollkommen klar. Also das heißt, diese Seite finde ich auch in Gerichtsprozessen, wenn darüber berichtet wird, sträflichst vernachlässigt. Ja, was eine schwere Gewalttat wirklich bei einer Familie anrichtet, bei nahen Angehörigen anrichtet und wie die vielleicht zu kompensieren wären, spielt offenbar keine Rolle. Finde ich ungeheuerlich.
Frau Levi-Jarow, das ist eine wichtige Diskussion, aber es ist eine andere als die von Schuld und Verantwortung des Täters. Nehmen Sie mal einen Täter, der unbewusst fahrlässig einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und 10 Tote hatte das zur Konsequenz. Sie können nicht hergehen und sagen, 10 Tote, das muss erheblich wehtun für dich, die Strafe. Wir müssen die Strafe durch das Nadelöhr seiner persönlichen Verantwortlichkeit zwingen und nicht nur mit Blick auf den Schaden bei den Opfern, den er angerichtet hat.
Ich finde aber, das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, zeigt, dass man über die Schuldfähigkeit des Menschen auch jenseits des Strafrechts reden muss. Das war ja das, was wir immer wieder versucht haben. Es gibt natürlich ein Schuldigwerden und Schuldgefühle und Schamgefühle, die überhaupt nicht justiziabel sind. Ja, also der Liebesverrat an meinem Bruder ist natürlich nichts für die Strafrechtler interessant. Das kann aber möglicherweise mein Leben in ungeheurer Weise beeinflussen. Und deswegen warne ich nur davor, jetzt ausschließlich diese strafrechtliche Debatte zu führen in Bezug auf die Hirnforschung, sondern das, was Sie ja machen, hat ja durchaus auch Konsequenzen für das Schuldverständnis von, sagen wir mal, dem, was eben eher im Bereich der moralischen Verfehlung ist oder sogar jenseits des moralischen. Und deswegen ist mir nur wichtig, dass wir nicht nur über Verbrechen reden oder das, was gegen die objektiven Normen dieser Gesellschaft verstößt. Das ist ja der Gesellschaftsvertrag, dass wir sagen, das ist das Gewaltmonopol des Staates und wir hoffen, dass dieser Staat so human ist, dass er sich das so schwer wie möglich macht. Aber das Beispiel mit demjenigen, der fahrlässig möglicherweise 2 Kinder zu Tode fährt, weil die irgendwie keine beleuchteten Fahrräder haben, zeigen ja, dass es eben nicht nur um Strafrecht geht, sondern auch um die Frage, wie lebt so jemand mit der Schuld und wie gehen seine Nächsten und seine Fernsten damit um? Was ist mit den Eltern dieser Kinder? Und damit wird, glaube ich, deutlich, dass die Konzentration von Schuld und Schuldfähigkeit auf die strafrechtliche Debatte eine ist, die in meiner Perspektive auch als Philosophin einfach zu kurz greift. Und ich wünschte mir mehr philosophische Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die nicht immer sofort in die Falle tappen, um dann mit Ihnen wieder über Strafrecht zu diskutieren. Also ich finde das spannend, aber es ist eben nur eine Perspektive auf das Schuldigwerden müssen von Menschen.
Ja, aber wir haben das Strafrecht nun mal doch als Thema jetzt auf dem Tapet. Und ja, es sind zwar begnadete Strafrechtler im Raum, aber es gibt eben... Nein, aber Frau Bizarow hat eine sehr scharfe strafrechtliche These formuliert. Und die muss ich kommentieren. Man muss es historisch sehen. Es war ein Fortschritt aller Gesellschaften. Es ist in allen Gesellschaften ein Fortschritt, wenn die Strafverfolgung aus der Hand des Opfers im Namen seines Rachebedürfnisses und Genugtuungsbedürfnisses übergeht an die Repräsentanten der Allgemeinheit. Wenn man jetzt seit 20, 30 Jahren diese Opferdiskussion führt, gerät das oft durcheinander. Zwar sagt niemand mehr, zurück mit dem Strafanspruch, den die Öffentlichkeit beansprucht, repräsentiert durch den Staat, an das Opfer. Das traut sich niemand zu sagen, das wäre 800 Jahre zurück in der Entwicklung. Aber man sagt nun Folgendes. Man sagt, das Opfer hat einen Anspruch auf Genugtuung dadurch, dass der Staat den Täter bestraft. Das ist die neue Straftheorie, nicht zuletzt aus der Taufe gehoben durch den unglücklicherweise selbst von einem Verbrechen betroffenen Hamburger Jan Philipp Remsmar. Er hat in späteren Diskussionen mit Hassemer und anderen Strafrechtskollegen das ein wenig reduziert, aber es bleibt ein Hauch dieser früheren Anerkennung des Strafbedürfnisses des Opfers, als Strafrecht eine Sache zwischen Opfer und Täter war, haften und dem muss man sich als moderner, aufgeklärter Mensch schon widersetzen. Das heißt nicht, dass man das Opfer in seinen Ansprüchen nicht anerkennt, aber der Anspruch des Opfers liegt im Grunde darin, dass etwas für ihn es getan wird, dass Wiedergutmachung erfolgt, dass die Prozesse leichter geführt werden, dass er nicht diskriminiert ist, etc. Der Anspruch des Opfers auf Genugtuung durch Bestrafung des Täters seitens des Staates ist in unserem Verfassungsrecht nicht existent. Das muss man leider sagen. Und wenn es dann heißt, dann muss die Verfassung geändert werden, dann muss man sich mal ganz klar machen, ganz klar aufführen, was eigentlich die wirklichen Gründe für die Unzufriedenheit der Opfer sind. Sie sind deshalb unzufrieden und münden in diesen quasi Strafanspruch, weil die anderen Möglichkeiten, dem Opfer Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nicht genutzt werden. Die Zivilprozesse sind schlecht, die Wiedergutmachungs-, die Entschädigungsprozesse sind schlecht. Wenn man das alles ändern würde, würde wahrscheinlich der Anspruch des Opfers, der Täter muss bestraft werden, zurückgehen. Wenn davon immer noch was übrig bleibt, dann muss man nachdenken darüber, ob die Gesellschaft eigentlich im Recht damit ist, den Strafanspruch an die Allgemeinheit zu geben, ob man nicht an das Opfer zurückgeben sollte. Aber dagegen spreche sehr viele Jahrhunderte von strafrechtlicher Aufklärung. Ich will das jetzt nicht länger ausführen, aber andeuten wollte ich es doch, worum es sich hier handelt. Meine Damen und Herren, wir sind vielleicht am Ende angelangt. Die Zeit schreitet vor. Ich glaube, bis um 5 ist unsere Deadline. Wenn Sie weiter nichts mehr auf dem Herzen haben, dann bitte noch mal gucken zu dürfen, ob das der Fall ist. Dann könnten vielleicht die Diskussionsteilnehmer auf dem Podium alle noch mal ein Statement machen, wobei ich mir vorbehalte, selbst keins zu machen. Also, fangen wir, will noch jemand was sagen? Ist noch irgendwas ungelöst? Oder ist alles ungelöst natürlich, nicht? Aber besonders ungelöst. Besonders Unglück noch, nein, das ist nicht der Fall. Mehr kann man nicht auffordern zum Reden. Also jetzt fangen wir vielleicht mal mit Frau Liebscharow an.
Nein, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich verzichte, danke. Es wird zu lang.
Ich will nur eine kurze Lanze für die positiven Seiten brechen einer naturwissenschaftlichen oder vielleicht auch deterministischen Sicht. Ich meine, man kann es ja auch mal so sehen. Je besser wir verstehen, was einige Menschen dazu bringt, moralische Wesen zu werden und verstehen, damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf neuronaler Ebene, aber welche Sozialisationsbedingungen führen dazu? Oder was macht Personen vielleicht vulnerabel, also anfällig für bestimmte Arten von übermäßig impulsiven Verhalten? Und da gibt es riesige Berge von Forschung. Wir haben jetzt gerade einen Sonderforschungsbereich bekommen in Dresden, wo das ein Riesenthema ist, rauszufinden, was prädisponiert Menschen dazu, mehr oder weniger selbstbestimmt zu werden. Nur damit Sie vielleicht erkennen, es geht also nicht darum, der Determinismus, man könnte es mal auch umgekehrt sehen. Wir schaffen ja Wissen, dass über das wir zunehmend besser verstehen, wie wir, was Menschen dazu bringt, in einer Weise sich zu verhalten, die wir vielleicht sozial sanktionieren im negativen Sinne, aber was auch protektive oder supportive Bedingungen sind dafür, dass Menschen Entwicklungswege nehmen, dass sie zu verantwortlichen, in dem Sinne schuldfähigen Wesen werden.
Ich lese Ihnen etwas vor, 1520 in Martin Luthers Freiheitsschrift. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Beides ist wahr.
Das ist ein so schönes Schlusswort und keineswegs verabredet, wie es vielleicht jetzt aussehen könnte, sondern es hat sich so ergeben. Und ich denke mir, damit enden wir. Und ich danke allen, dass Sie damit zugehört haben. Und den anderen, den auf dem Podium befindlichen Kollegen, danke ich auch für gutes Zusammenwirken und der einladenden Stiftung dafür, dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Alles Gute für den Rest des Wochenendes.